Ich möchte Krafttraining machen zusätzlich. Dann steige ich mit maximal 5 bis 6 Übungen ein. Ich habe lange Pausen, eine hohe Wiederholungszahl und geringes Gewicht.
Hi, willkommen zum Techniker Boulder Bundesliga Podcast. Der Podcast mit Bundesliga-News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit. Für dich an jedem Spieltag der Techniker Boulder Bundesliga. Ich bin Juliane Fritz und ich begleite dich auf dem Weg ins Element Essen. Du möchtest Krafttraining in Ergänzung zum Bouldern machen, aber weißt nicht genau, worauf es ankommt und welche Übungen wichtig sind, um den Körper ganzheitlich zu trainieren. In dieser Folge geht es genau um diese Themen im Interview mit Boulderin und Trainerin Vanessa Wildmann. Wie schwer ist es heute, eine Boulderhalle zu eröffnen? Verdrängen die großen Boulderhallenketten bald die kleinen Hallen? Wie schafft man es, eine Halle zu finanzieren und wird Bouldern bald teurer? Über all diese Fragen sprechen wir mit dem Geschäftsführer der Element Boulderhallen, Tom Petzold. Vorab geht's in die Bundesliga News. Hi Kati, lass uns über die neue Saison reden.
Hallo.
Wir gehen ja jetzt schon in den zweiten Spieltag der Saison und der ist im Element in Essen. Das ist eine ganz neue Halle und wir haben ja eigentlich in dieser Saison relativ viele bekannte Hallen mit dabei, soweit ich das jetzt gerade nochmal nachgeguckt habe in der Liste. Wie viele neue sind eigentlich diesmal mit dabei? Was dürfen wir diese Saison alles neu kennenlernen?
Ich glaube, es sind 4 neue Hallen diese Saison mit dabei. Also das Element Essen, das ja auch wirklich an sich noch ganz neu ist. Dann sind wir zum ersten Mal in Einstein in Düsseldorf und im Einstein in Neu-Ulm und im ROX in Jena. Also das ROX in Jena ist quasi unsere Kletterheimathalle eigentlich von mir und Jakob. Und die haben jetzt neu einen großen Boulderbereich. Und dann dachten wir, gehen wir diese Saison einmal nicht wie sonst immer traditionell ins Plan B, sondern einmal ins ROX.
Na klar. Ja, es ist einfach auch immer schön für alle, die da mitmachen, mal wieder was Neues kennenzulernen. Beziehungsweise es ist auch schön, in eine vertraute Halle zu kommen, die man gerne mag. Beides ist eigentlich cool.
Ja, es sind auch 2 Hallen diese Saison wieder dabei, die in der allerersten Saison 2016 da waren.
Okay, welche?
Das Café Kraft, was ja wirklich auch schon eine Traditionshalle ist, und die Blockhütte. Diese waren beide in der ersten Bundesliga-Saison dabei. Das heißt, die meisten Leute werden die auch nicht mehr kennen.
Ah, ja.
Würde mich mal interessieren, wer schon 2016 an der Liga teilgenommen hat und immer noch dabei ist.
Könnt ihr euch ja gerne mal melden und vielleicht mal schreiben bei Social Media oder so.
Ja.
Wir gucken noch mal generell auch so ein bisschen auf diese neue Saison, was da eigentlich so los ist, was vielleicht auch neu ist. Wir haben wieder 13 Spieltage. Es gibt wieder zu jedem zweiten Spieltag einen Deutschlandcup, was sehr cool ist. Hast du noch Dinge, die vielleicht gerade anders oder neu sind, die wir noch nicht wissen?
Ja, wir haben einen neuen Schuhsponsor. Ab dieser Saison ist Tenaya mit an Teil der Boulder Bundesliga. Mhm. Und da werden wir bei jedem Kickoff ein Schuhfestival haben. Das finde ich richtig cool, da freuen wir uns drauf. Das heißt, wir werden jedes Mal verschiedene Schuhe von Tenaya da haben. Jemand, der sich gut mit den Schuhen auskennt. Und das heißt, man kann Modelle anprobieren und mal sich wirklich den passenden Schuh für sich raussuchen.
Was weißt du noch über Tenaya? Was kann man zu denen noch sagen?
Das ist ein Familienunternehmen immer noch, die sitzen in Katalonien. Mhm. Ich weiß, dass Alex Megos bei denen unter Vertrag ist und Peter, unser Chef Rutenbauer. Darüber kam auch der Kontakt zustande.
Ja.
Und sie sollen wohl wirklich gute Schuhe machen.
Okay, das können wir diese Saison alle mal ausprobieren, wie gut die sind.
Ja,
sehr cool.
Genau.
Genau, und noch irgendwas Spannendes Neues für uns?
Ja, wir haben noch eine neue Chefroutenbauerin. Also neben Peter wird dieses Jahr noch Petra mitarbeiten. Petra Bodenstein aus der Boulder Base in Bremen. Das heißt, die werden sich das bisschen aufteilen. Die ersten Spieltage machen sie sicherlich zusammen. Und dann wird Petra Teil unseres Teams. Und da freuen wir uns alle drüber. Ich freue mich, dass noch eine Frau mit ins Team kommt.
Sehr, sehr cool. Petra durften wir auch schon im Podcast hier kennenlernen. Die war mal zu Gast und hat darüber gesprochen, was wichtig ist beim Plattenbouldern, um darin besser zu werden und was sie als Routenschrauberin beim Plattenbouldern alles so an Finessen mit einbaut, gerne. Ja, das war auch ein schönes Interview. Und ja, Peter und Petra, ist auch perfekt, oder?
Ja, das ist super.
Rein zufällig natürlich.
Ja, das sind schön spannende Änderungen in dieser Saison. Und ja, damit schicken wir euch jetzt in den nächsten Spieltag und in die Themen dieser Folge. Viel Spaß und danke dir, Kathi.
Danke dir.
Beim Bouldern ist der ganze Körper im Einsatz und wir trainieren richtig viele Muskeln, aber eben nicht alle Muskeln. Und es kann sinnvoll sein, mal darauf zu schauen, wo wir als Boulderinnen und Boulderer noch ergänzend Kraft trainieren können, damit wirklich der ganze Körper mit dabei ist. Und meine Interviewgästin weiß auch, was da zu tun ist. Und das ist die Berliner Trainerin Vanessa Wildmann. Hi.
Hi. Freut mich.
Ja, ich bin ganz gespannt auf unser Thema. Du hast mir schon vorab so ein bisschen Input gegeben, wo ich merke, so, ey, es ist ein riesiges Feld. Und ich glaube, wir können den Leuten richtig viele schlaue Sachen erzählen. Und ganz kurz zu dir, damit wir wissen, wer du bist. Du hast schon eine ziemlich lange sportliche Karriere. Du bist ehemalige Leistungssportlerin, bist jetzt Personal Trainerin, Fitnesstrainerin, warst in vielen Sportarten schon unterwegs, im Badminton, Volleyball, Skifahren, kletterst und boulderst jetzt auch. Was von all diesen Dingen ist deine größte Leidenschaft und auch der Grund, warum Sport dein Beruf geworden ist?
Genau, ist tatsächlich Beruf und Berufung.
Also ich glaube, ich habe Sportlehrerin noch vergessen.
Ja,
ne?
Genau.
Sportlehrerin
ja,
an Schulen.
Ja. Genau. ja, also Sport ist tatsächlich schon immer, seit ich klein bin, eine große Leidenschaft von mir. Und genau, ich habe gemerkt, dass es in die Richtung gehen muss, weil ich unglaublich bewegungsaffin war und immer schon wahnsinnig viel mich bewegen habe müssen auch. Das hat immer schon irgendwie zu meinem Alltag dazugehört. Genau, und damals einer meiner Lehrer gesagt hat, die muss man fördern, die muss man in den Verein stecken. Genau, und dann kam ich darüber zum Badminton. Eine sehr kräftige Sportart, die vor allen Dingen so die Beine, genau, also Oberschenkelmuskulatur, genau, Hüfte, Po und so weiter beansprucht und auch eine sehr schnellkräftige, explosive Sportart ist. Das habe ich sehr, sehr lange gemacht, wettkampfmäßig. Genau, und habe mich dann dazu entschieden, Sport zu studieren. Also ich habe Sport auf Lehramt studiert, auf Diplom damals noch und habe natürlich während meines Studiums viele Sportarten auch noch kennengelernt und bin dann aber später nach dem Bouldern aus unterschiedlichen Gründen zu Akrobatik übergegangen, Handstand- und Tuchakrobatik. Und als ich dann nach Berlin gezogen bin, habe ich meine Freude und meine Leidenschaft für das Bouldern und Klettern entdeckt.
Mhm. Machst das jetzt auch schon lange? Du hast auch schon fast 8, 9 Jahre von mir erzählt, ne? Machst
genau, also ja. Seit 2015 jetzt schon. Genau, ich bin eigentlich direkt vom Vertikaltuch, was auch eine sehr, sehr coole Sportart ist, und Handstandakrobatik übergegangen, dann zum Bouldern und Klettern und habe auch gemerkt, diese Sportart ist so geil und bringt so viel Fun mit sich, dass ich da unbedingt dabei bleiben will und muss und mache das sehr, sehr regelmäßig. Was nicht heißt, dass ich die anderen Sportarten nicht mehr mache, aber meine Hauptsportart und meine Hauptleidenschaft seit mehreren Jahren ist das Bouldern und das Klettern.
Okay, wow. Und du bist jetzt als Trainerin unterwegs und machst gerade hier in Berlin Angebote für Flinterpersonen. Warum ist dir das wichtig, dich an diese Zielgruppe zu richten?
Das hat vielerlei Gründe. Vorab vielleicht erstmal, weil da die Diskussionen in Boulder- oder Kletterhallen immer mal wieder aufkommen, inwieweit das überhaupt nötig ist, Training anzubieten für Flinterpersonen. Es geht nicht darum, Personengruppen auszuschließen, sondern es geht darum, Personengruppen beziehungsweise eben Flinterpersonen einen Raum zu geben, in dem sie geschützt sind und möglichst frei von Diskriminierung. Personengruppen, die nicht sozusagen dem heteronormativen Bild entsprechen oder dem, ja auch, ne, wir leben leider immer noch überwiegend in einer heteronormativ patriarchalen Gesellschaft und da führt das einfach dazu, dass gewisse Personen immer noch Diskriminierung zum Teil erleben oder auch zum Teil auch ausgeliefert sind. Und für mich ist es wichtig, einen Raum zu schaffen, wo diese Personengruppen oder auch Flinterpersonen einen geschützten Rahmen haben, was nicht unbedingt eine Garantie ist, dass es immer auch diskriminierungsfrei ist. Es kann natürlich auch innerhalb dieser Gruppierungen zu Diskriminierung kommen. Aber man, oder ich möchte es zumindest versuchen, dass man da möglichst geschützt trainieren kann. Und der zweite Punkt ist, die Erfahrung, die ich gemacht habe und was man auch aus der Sportpsychologie gut kennt, dass Sport oder Bewegung immer eine gewisse Verletzlichkeit mit sich bringt. Und zwar nicht nur die psychische, sondern auch die physische Verletzbarkeit. Das heißt, Personen, die sowieso schon mit sich oder vielleicht auch mit ihrem Körper sich nicht wohlfühlen oder das betrifft wahrscheinlich nicht nur Flinterpersonen, sondern generell auch Personen, die vielleicht Angst haben, Räume zu betreten, wo man es vielleicht noch nicht so perfekt performen kann, ne? Da ist es einfach wichtig zu sehen, dass Sport normalerweise, gerade auch Wettkampfsport oder auch so, wenn man seinen Körper exponiert, ist eine gewisse zusätzliche Verletzlichkeit mit sich bringt. und auch eine zusätzliche Unsicherheit mit sich bringen kann. Und das ist eben wichtig, sich diese Vulnerabilität bewusst zu sein. Oftmals sind Personen, die schon Diskriminierung erfahren haben, besonders verletzlich in diesem Bereich. Mhm. Auch diese Exponiertheit, die eben der Sport mit sich bringt.
Mhm. Ja, ist ein Gedanke, den ich, glaube ich, so noch nicht gehört habe, aber ja, ist auch wichtig. Dann eine Sache, die du mir schon vorab erzählt hast, ist dadurch, dass du aus so vielen Sportarten schon Erfahrung hast, hast du gemerkt, in vielen Sportarten ist es viel klarer und bekannter, dass man Krafttraining integrieren muss in seinen sportlichen Alltag, in sein sportliches Leben. Du machst schon so.
Mal so, mal so.
Mal so, mal so. Also es gibt Sportarten, in denen es bekannter ist. Es kommt bei dir, merkst du im Bouldern, nicht so stark vor, dass Leute wirklich, dass es ihnen bewusst ist, Krafttraining kann mir helfen, kann auch gut ergänzend für meinen Sport Sinn machen. Und ja, vielleicht können wir das mit dem Interview ein bisschen ändern. Ja. Und Leute da ein bisschen für begeistern, sich damit zu beschäftigen. Wir fangen deshalb mit einer sehr generellen Frage an, noch gar nicht mal so sehr aufs Klettern, Bouldern bezogen. Wozu brauchen wir Krafttraining?
Ja, sehr wichtige Frage, wenn wir darüber sprechen müssen, warum es auch wichtig ist im Boulder und im Klettersport. Generell ist Krafttraining wichtig und zwar für alle Sportarten. Da bin ich ein großer Verfechter davon, zusätzliches Krafttraining zu machen, weil es insgesamt, und da kommen wir jetzt zu ein paar Begrifflichkeiten, die vielleicht manchen schon etwas sagen werden und manchen noch nicht, es erhöht die inter- und die intramuskuläre Koordination. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den wir beachten müssen, wenn es um Kraftsport geht, weil viele immer Kraftsport verwechseln mit, ja, jetzt werde ich richtig dick und pack Muskelmasse drauf und sehe jetzt gleich aus wie Arnold Schwarzenegger. Nein, dem ist nicht so. Also Krafttraining darf man nicht gleich verwechseln mit, das kommt auch dazu, aber nicht nur Volumentraining und nicht nur Hypertrophietraining, sondern spielen ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle. Eben
und
diese
kann
zwei
ich da
Faktoren,
schon mal einhaken?
Genau.
Sorry.
Ja, klar.
Natürlich, gerne. Du hast schon das allererste Inter- und intramuskuläres Training.
Ja.
Da musst du, glaube ich, schon mal direkt erklären.
Ja, gerne. Genau. Also Krafttraining führt zu einer verbesserten inter- und intramuskulären Koordination. Was ist das? Die intramuskuläre Koordination bedeutet insgesamt das Zusammenspiel zwischen Muskeln, Nerven und Gehirn. Das ist ganz, ganz wichtig, weil unser Körper darauf ausgerichtet ist, zu sparen, Reserven einzusparen. Wenn wir uns im Alltag bewegen, hat meistens oder arbeiten meistens die Muskeln mit 20-30%. Ja, das heißt, die Muskeln sind nie ganz ausgelastet. Intramuskuläre Koordination bedeutet, dass ich so trainiere, dass ich möglichst mehr Muskelfasern innerhalb einer Muskelgruppe rekrutiere und dadurch sozusagen mehr Kraft ausschöpfen kann. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das heißt, ich versuche durch mein Training mehr Muskelfasern anzusprechen, was wiederum zu mehr Kraft führt.
Mhm.
Und das andere ist die intermuskuläre Koordination, die ist auch unglaublich wichtig beim Krafttraining. Das bedeutet, dass das Zusammenspiel zwischen den Agonisten und Antagonisten, sagt vielleicht manchen auch schon was, wenn sie im Sportbereich unterwegs waren, und den Synergisten verbessert wird.
Die also Synergisten kenne ich tatsächlich noch nicht.
Ja, kein Problem. Die Synergisten sind die Mitspieler einer Bewegung. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Bizeps-Curl mache, so ganz klassische Bizeps-Curl, ne, habe ich einen Agonist, das ist der Bizeps, ich habe einen Antagonist, das ist der Trizeps und ich habe auch Synergisten, wie zum Beispiel der Bizeps-Brachii. Das sind alles…
Also Muskeln, die auch quasi mitmachen
mitarbeiten
müssen.
Mitarbeiten bei der Bewegung,
ja, okay.
Richtig. Genau. Und wenn man das weiß beim Krafttraining, das ist eben die intermuskuläre Koordination. Das heißt, ich helfe meinem Körper bei dieser Koordination und bei der Kommunikation zwischen einzelnen Muskelgruppen, nämlich eben Agonisten, Antagonisten und Synergisten. Und die sind extrem wichtig, wenn es darum geht, Bewegungen effizient und ökonomisch auszuführen. Und das brauche ich auch beim Bouldern, weil je effizienter und ökonomischer ich arbeite und je effizienter und ökonomischer meine Agonisten, Antagonisten, Synergisten zusammenarbeiten, desto besser und desto effizienter kann ich auch an der Wand arbeiten und desto verletzungsfreier kann ich auch arbeiten an der Wand.
Also okay, das Ziel von einem Krafttraining muss sein, dass wir möglichst viele Muskelgruppen aktivieren,
richtig,
mit ansprechen, dass es nicht einseitig ist und sagen wir mal so, kann ich so ausdrücken, die Gefahr beim Bouldern ist, dass wir sehr einseitig trainieren, dass bestimmte Muskelgruppen nicht mitkommen und dass, wenn man das vielleicht so über Jahre macht, dass wir dann so Dysbalancen haben. Kann man das so schon mal zusammenfassen?
Ja, das geht in die Richtung. Also ich kann natürlich meine Koordination unterschiedlich trainieren. Ja, also Krafttraining ist erstmal ganz generell. Ich habe, Krafttraining ist der Überbegriff von ganz vielen unterschiedlichen Kraftformen. Mhm. Wenn ich zu einseitig trainiere, passiert es, dass Muskelgruppen oder dass Antagonisten, ne, verkümmern oder eben zu wenig trainiert werden. Und das kann, wie du schon gesagt hast, ja, das kann zu Disbalancen führen. Das kann früher oder später auch dazu führen, dass das Verletzungsrisiko steigt, dass Sehnen und Bänder unter der Belastung mehr leiden, dass auch zum Teil Knochen nicht mehr richtig stabilisiert werden, die extrem wichtig sind. Also auch Knochen passen sich an spezifische Belastungen an. Und eine einseitige Belastung kann dazu führen, dass es zum Beispiel früher oder später zu Rissen kommt. Ja, also oder im schlimmsten Falle tatsächlich zu Frakturen.
Okay, also danke, dass du die Begriffe erklärt hast. Ich habe dich ja mitten im Satz auch unterbrochen. Du wolltest wahrscheinlich noch weiterreden. Was wolltest du sagen, als ich dich unterbrochen habe?
Das war eigentlich auch schon zwei Punkte, die wir besprochen hatten. Das heißt, generelles Krafttraining führt auch dazu, dass meine Knochendichte sich verstärkt. Das heißt, wenn ich sozusagen eine mechanische Krafteinwirkung habe auf die Muskulatur, führt das automatisch auch dazu, dass die Knochendichte sich verstärkt. Warum möchte ich das? Also nicht nur im Boulder- und im Klettersport, sondern generell in Sportarten. Ich möchte, dass ich möglichst lange gesund bleibe. Ich denke, das ist primär für alle Sportler und Athleten hoffentlich ein ausschlaggebender Faktor. Nicht immer, aber für die meisten. Und dazu gehört eben, dass ich auch die Knochendichte, also dass auch der Knochen sich anpasst an Belastungen. Wenn das nicht der Fall ist, kann es längerfristig auch zu Osteoporose oder Arthrose führen, das heißt Knochenschwund. Die Knochen werden fragiler, es kann mehr zu Frakturen kommen. Das ist natürlich Worst Case, ne? Das hoffen wir alle nicht. Und der Körper kann sehr, sehr lange kompensieren und kann auch Fehlbelastungen sehr lange kompensieren. Genau, aber letzten Endes wollen wir das vermeiden. Und dazu gehört eben auch das Krafttraining. Das Krafttraining zielt auch darauf ab, die Knochendichte zu erhöhen, zielt darauf ab, die Synovialflüssigkeit.
Genau. Denn das?
Ja, genau. Also generell Stoffwechselprozesse, die angeregt werden im Körper. Mhm. Unter anderem, dass die Gelenkskapsel ist ein wichtiger Teil unseres passiven Bewegungsapparates. Die Gelenkskapsel ist dazu da, dass Synovialflüssigkeit, das ist letzten Endes die Gelenkschmiere, mhm, ne, zwischen den Gelenken. Also alle Gelenke müssen ja irgendwie auch funktionieren. Mhm. Und die funktionieren sehr gut, wenn die Gelenkschmiere innerhalb der Gelenke gut schmiert. Mhm, ne? Und das passiert auch durch Krafttraining. Das heißt, ich habe eine erhöhte Produktion dieser Gelenkschmiere, was wiederum dazu führt, dass Bewegungen effizienter, weicher, beweglicher ausgeführt werden können und dass die Abnutzung auch nicht so hoch ist. Mhm. Also die Synovialflüssigkeit ist ein wichtiger Faktor, um eben einem Gelenksverschleiß entgegenzuwirken.
Ja. Und das hört sich ja so cool an, ne? Dass der Körper kann das von ganz alleine machen, dass sozusagen Muskeln sich aufbauen, dass die Knochendichte zunimmt. Ja. Das ist ja eine total coole Sache, dass wir das steuern können. Ne? Also absolut. War mir zum Beispiel auch gar nicht so bewusst. Ist das was, worauf man beim Training dann achten muss, dass genau diese Effekte erzielt werden?
Das macht der Körper ja von sich aus, ja, wenn ich das richtige Training wähle. Dazu kommen wir ja später noch. Letzten Endes, wenn ich das richtige Training mache mit der richtigen Ausführung, muss ich gar nicht mehr so viel darüber nachdenken.
Okay.
Das sind sozusagen jetzt einfach so Facts, ne? Informationen, ja. Warum überhaupt? Ja, ne? Wenn viele sagen, nee, Krafttraining brauche ich nicht, dann kann man sagen, du pass auf, doch Krafttraining ist wichtig, weil erhöht die Knochendichte, weil erhöht die inter- und intramuskuläre Koordination, weil Gelenkschmiere wird geiler, weil der Stoffwechsel wird angeregt, Kapillarisierung, das heißt sowas wie Blutgefäße werden zusätzlich gebaut, dadurch wird auch die Durchblutung des Muskels wieder gefördert und der Knochen. Ne? Ich habe auch sowas wie eine erhöhte Anzahl der Mitochondrien innerhalb der Muskelzelle. Mitochondrien sind unsere Kraftspeicher, ne, das sind unsere Kraftwerke der Zelle, was wiederum dazu führt, dass Kraft schneller und besser verarbeitet wird, ne, oder beziehungsweise das Adenosin-Triphosphat, das sind dann so Begriffe aus der Trainingslehre, besser verarbeitet werden und schneller verarbeitet werden und effizienter und so weiter. Also generell haben wir genügend Punkte, die wir anbringen können, wenn es darum geht zu sagen, warum mache ich überhaupt Krafttraining in einer Sportart? Warum ist das wichtig?
Wenn du mit Leuten anfängst zu trainieren, berichten die dann manchmal, dass sie so starke Veränderungen spüren? Also das, was da so im Körper passiert? Wie wirkt sich das aus, wenn ich sage, okay, ich bouldere jetzt halt schon, aber ich fange jetzt an mit Krafttraining?
Ja.
Wie kann ich das vielleicht merken, dass sich in meinem Körper was tut?
Ja, total spannend. das, was Leute jetzt sagen würden. Ich würde ja nicht sagen, oh Mensch, meine Kapitalisierung hat sich verbessert. Ja. Ne? Oder hey Mensch, war toll, jetzt ich habe mehr Mitochondrien. Das ist ja erstmal was, was man gar nicht wahrnimmt. Ne? Das sind ja Prozesse, die, also biologische Prozesse und Anpassungsprozesse, die der Boulderer oder der Athlet jetzt erstmal nicht spürt. Was ich aber spüre, ist mehr Sicherheit. Also wenn ich Bewegungen kontrollierter ausführen kann. Ich spüre, wenn ich zum Beispiel einen Tritt koordinativ besser ansteuern kann oder wenn ich auch bei Dinos oder bei Sprüngen besser landen kann, ne, und merke so, hoppala, vorher hat sich das total instabil angefühlt und inzwischen merke ich, nö, ich habe gar keine Angst mehr davor. Also auch sowas, ne? Und plötzlich so, es hat auch sofort Einwirkungen auf eben meine mentale Empfindung, beziehungsweise auch auf mein Angstempfinden, wenn ich plötzlich Dinge sicher angehen kann.
Klar.
Griffe anzusteuern, zu greifen, gezielter anzusteuern, plötzlich eine Chorspannung zu haben, zu merken, oh wow, hey, vorher bin ich immer abgefallen, jetzt ich irgendwie was hält, ne? Ich habe eine total tolle Spannung hier in meinem Chorbereich, ne? Ob das jetzt der Rückenstrecker ist oder die vordere Bauchmuskulatur, die spielen ja alle miteinander. Aber letzten Endes sind das dann so Auswirkungen, die man hören wird von Sportlern oder Athleten, die eine Veränderung plötzlich merken durch das Krafttraining.
Ja, super. Was sollten wir noch quasi in der Theorie über Krafttraining wissen, um jetzt weiter darüber zu reden? Also wir haben schon so viele Fachbegriffe abgeklärt, aber gibt es noch so Dinge, wo du sagst, okay, das Wort sollte man mal gehört haben oder das sollte man mal wissen?
Ja, da gibt es auch vielerlei Begriffe. Ich versuche es mal auf drei zu reduzieren. Wir haben unterschiedliche Krafttrainingsmöglichkeiten. Gibt natürlich noch mehr als die drei, aber die wichtigsten sind die Kraftausdauer, die Hypertrophie, also das Muskelaufbautraining und das intermuskuläre Training, ja, das IK-Training. Je nachdem, wo der Athlet steht, setzt sich bei unterschiedlichen Krafttrainingsmethoden an. Das ist auch ganz wichtig. Also für mich als Trainerin, Personal Training, ist es wichtig zu schauen, wo der Athlet steht und dementsprechend auch die gewisse Methode herauszusuchen. Es macht keinen Sinn, wenn ich als Anfänger mit IK-Training starte, weil die Intensitäten zu hoch sind, die Belastung ist viel zu hoch, der Stoffwechsel hat sich noch nicht angepasst. Das kann nur zu Verletzungen führen, früher oder später. Ja, also ich würde jedem davon abraten, der mit Training beginnt, gleich mit hohen Intensitäten einzusteigen und wenig Wiederholungen. Das macht keinen Sinn. Es macht Sinn, als Anfänger zum Beispiel im Kraftausdauerbereich einzusteigen, das heißt mit hohen Wiederholungen, geringen Intensitäten, um so eben langsam den Muskelgruppen daran zu gewöhnen, auch an die koordinativen Herausforderungen und dann, wenn man die Übungen gut kann, ins Hypertrophietraining überzugehen. Also in den Muskelaufbau, MA-Training.
Ja, das klingt sinnig. vielleicht können wir noch mal ein bisschen konkreter werden. Also du hast jetzt schon über Intensitäten und Wiederholung gesprochen. Mal angenommen, ich habe noch gar nicht angefangen mit dem Thema Krafttraining, komme aber schon aus dem Bouldersport. Also ich bin jetzt nicht ein total unsportlicher Mensch, aber Krafttraining habe ich noch nie gemacht. Wie würde das dann wirklich zahlenmäßig auch konkret aussehen?
Ja, wir müssen ja auch über Fakten reden, genau. Also wenn ich einsteige als frischer Boulderer oder Kletterer, mir macht die Sportart total Spaß, das kann ich auch verstehen und bin viel am Bouldern und Klettern, genau, möchte aber trotzdem Krafttraining machen zusätzlich. Dann steige ich mit maximal 5 bis 6 Übungen ein. Also auch da muss man aufpassen, dass man nicht gleich am Anfang 1000 Übungen macht, ne, und dann 3 Stunden am Trainieren ist und dann gar keine Kapazitäten mehr hat für irgendwas anderes. Also auch da schauen, dass man die Übungszahl adäquat auswählt und dass man schaut, dass jede Übung nicht über 15 bis 20 Wiederholungen übersteigt. Man sagt so, bei 15 bis 20 Wiederholungen bin ich gerade noch so im Kraftausdauerbereich. Der Kraftausdauerbereich ist wichtig am Anfang, um eben solche Prozesse erstmal in Gang zu bringen. Das heißt, ne, den Stoffwechsel anzuregen, erstmal zu schauen, ah okay, welche Muskeln muss ich überhaupt ansteuern, bei welcher Bewegung. Ich habe lange Pausen, genau, eine hohe Wiederholungszahl und geringes Gewicht. Wie finde ich das Gewicht raus? Das ist nämlich auch ein spannendes Thema immer, was viele Sportler immer haben. So, mit welchem Gewicht steige ich denn ein? Fange ich jetzt gleich mit 10 Kilo an oder 100 Kilo? Ne? Also generell ist immer, wenn ich mit Anfängern trainiere, kann man sagen, ich schaffe gerade so 8 Wiederholungen, 8 bis 10 Wiederholungen mit 3 Serien.
Mhm.
Und bin danach erschöpft.
Mhm.
Ja, also körperlich erschöpft. Das ist meistens ein sehr subjektives Empfinden.
Ja.
Aber mit dem kann man am Anfang auch erstmal arbeiten, weil da geht es ja auch noch nicht um Hochintensitätstraining, mhm, ne, oder hochintensive, ja, Belastung.
Können wir vielleicht auch mal sagen, von was für einer Übung wir reden? Also ich habe zum Beispiel bei Instagram gesehen, du hast jetzt auch gepostet, Deadlifts sind eine sinnvolle Übung, ja, für Kletterinnen und Kletterer zu machen.
Mhm.
Also wenn wir jetzt von dieser Übung reden, können wir sagen, zum Beispiel du fängst an, mhm, mit Deadlifts.
Mhm. Genau, also das Deadliften oder das Kreuzheben.
Mhm. Wichtig auch mal den deutschen Begriff immer zu sagen. Ich finde es super verwirrend. Denke mal, ja, was ist das jetzt noch eine andere neue Übung?
Ja. So. Ja, geil. Ja, Chest Press, Brustpresse, ne?
Ja,
also man,
ja,
nimmt immer gern die englischen Begriffe,
ja,
genau, und merkt eigentlich, ah, hoppala, das mache ich ja schon längst,
ja, ja,
oder,
ja,
das kenne ich ja bereits.
Ja, ja.
Also das Kreuzheben oder die Deadlifts aus dem Englischen, das ist eine wunderbare Ganzkörperübung, die wirklich den ganzen Körper trainiert. Vor allem aber Muskulatur, die ich jetzt spezifisch an der Wand nicht habe. Das sind die Hamstrings, also sozusagen einmal der Beinstrecker und der Beinbeuger, also der Quadrizeps vorne, der ist der Beinstrecker und wir haben hinten natürlich auch den Antagonisten, den Beinbeuger und in den Glut, also das ist der Gluteus, der, mhm, der große Po-Muskel.
Mhm.
Das ist eigentlich eine sehr wichtige Muskulatur, als auch der Rückenstrecker, weil sie eben für eine aufrechte Haltung sorgen und wahnsinnig viel Stabilität.
Mhm.
Deswegen würde ich die Übung auf jeden Fall empfehlen, nur am Anfang möglichst geringe Gewichte, am besten gar keins. Ich würde das Gewicht am Anfang so wenig wie möglich wählen. Das heißt, erstmal die Übung mit nur der Hantelstange trainieren,
mhm,
um erstmal in die Bewegung reinzukommen.
Mhm.
Und wenn ich dann merke, dass das gut funktioniert, ohne Bewegungsverfälschung, das heißt, ohne dass mir die Knie nach innen kippen oder nach außen,
mhm,
ohne dass ich einen Hohlrücken habe oder einen Rundrücken, das ist auch immer wichtig für mich als Trainerin, dass ich erstmal schaue, okay, die Bewegung sitzt.
Mhm.
Und dann kann man schauen, inwieweit man dann tatsächlich noch mechanisches Training macht, also Gewichte draufpackt.
Ja. Ich muss da gleich was reinfragen, weil ich habe ja jetzt auch so Deadlifts auch schon gemacht, also gerade ein bisschen damit angefangen. Ich habe grundsätzlich ein Hohlkreuz. Meine normale Haltung ist quasi, dass das so ist. Muss ich das versuchen auszugleichen bei den Deadlifts oder kann es sein, dass ich auch das stabil kriege, selbst wenn man das Hohlkreuz sieht, weil das einfach meine Haltung ist?
Ja, gute Frage. Bei den Deadlifts sollte man tatsächlich versuchen, so gut es geht, einen geraden Rücken zu haben.
Mhm.
Wenn man jetzt einen leichten Hohl- oder, mhm, Rundrücken hat, also von Natur aus, dann einfach versuchen, in diese Bewegung nicht noch stärker hineinzugehen,
mhm,
also nicht noch mehr ins Hohlkreuz zu gehen, sondern eher versuchen, dagegen zu steuern. Und auch da rate ich dazu, eben so gut es geht, erstmal die Übung zu wiederholen.
Mhm.
Also erstmal Wiederholungszahl, schauen, dass die Bewegung gut ausgeführt wird und bei sich selber auch immer schauen, ah, okay, komme ich jetzt in einen Hohlrücken oder einen Rundrücken? Ah, okay, fühlt sich die Bewegung stabil an und auch zu schauen, ah, welche Muskeln werden überhaupt angesteuert? Also für sich selber, sich selbst dafür sensibilisieren, welche Muskeln oder welche Teile meines Körpers, oftmals weiß man gar nicht, oh ja, okay, das ist jetzt meine Schulter,
mhm,
oder ah, okay, irgendwie, da merke ich was, da spüre ich was. Manchmal kann man ja gar nicht so richtig festmachen, welcher Muskel genau,
mhm,
das jetzt ist, ne?
Mhm.
Aber ich spüre Bereiche im Körper. Und da zu sagen, ah, genau, das muss ich spüren. Ah, die Vorderseite des Beines, ne? Also,
mhm,
den Quadrizeps. Oder ah, okay, jetzt plötzlich merke ich was im Po oder im unteren Rücken. Und das ist ganz wichtig, dass man als Einsteiger, wenn man Kraftsport macht, erstmal selbst versucht, eine gewisse Wahrnehmung dafür zu schaffen, welche Muskelgruppen will ich überhaupt ansteuern mit dieser Bewegung oder mit dieser Übung.
Ja, alright.
Macht das Sinn?
ja, auf jeden Fall. Ja, schön, dass wir das an dem Beispiel gemacht haben. Du hast auch gesagt, so 5, 6 Übungen. Welche Übungen wären das denn noch sinnvollerweise, ohne dass wir jetzt bei jeder Übung reingehen,
ja,
wie man die richtig ausführt?
Ja.
Weil ich würde wirklich sagen, guck, dass ihr eine Trainerin, einen Trainer findet,
ja,
der oder die das gut erklären kann. Aber einfach um zu wissen, was für ein Set an Übungen sind das denn überhaupt, über die wir reden?
Mhm. Also ich würde beim Krafttraining eben in die Bereiche gehen, die nicht leistungsbestimmend sind beim Bouldern. Also
was heißt das?
Das heißt, dass ich zum Beispiel jetzt nicht gleich am Anfang Fingerkraft trainiere.
Ja.
Fingerkraft sollte ich erst nach 1, 2 Jahren trainieren, weil einfach die Belastung auf die Finger zu hoch ist. Ja, und als Einsteiger brauche ich erstmal nicht sozusagen separates Fingerkrafttraining. Das kann ich später machen. Das heißt, am Anfang würde ich die großen Muskelgruppen ansprechen. Die habe ich bei Deadlifts, diese Übung hatten, mhm, wir bereits. die habe ich bei Chest Press, also Brustpresse. Mhm. Die kann ich durch eine Langhantelstange üben. Oder ich kann sie durch Liegestützen auch üben, mit dem eigenen Körpergewicht. Mhm. Große Muskelgruppe, die ich auch brauche und die auch wichtig ist, wenn ich sozusagen ein Ganzkörper-Ausgleichstraining machen möchte, ist zum Beispiel der Lat-Pull, Klimmzüge.
Okay.
Ne? Ja. Mit unterschiedlichen Variationen. Also auch hier kann ich schauen, dass ich enge Klimmzüge mache, weite Klimmzüge, Klimmzüge im Rissgriff, Klimmzüge im Kammgriff.
Rissgriff?
Rissgriff sind die kletterspezifischen Klimmzüge.
Ah ja.
Genau, dass ich sozusagen den Unterarm mehr ansteuere
ja.
und den Trizeps. Dann kann ich aber auch Bizeps-Klimmzüge ja. machen, also im Kammgriff. Ne? Also ich kann sozusagen variieren in der beim Greifen der Stange sozusagen kann ich variieren. Oder indem ich eben enger oder weiter auseinander gehe. Mhm. Genau. Und dann klassische Übung ist natürlich auch noch etwas für die Hamstrings, also wie hier die hintere Oberschenkelmuskulatur. Mhm. Die kann ich super mit einem Slingtrainer machen. Das sind diese Dinger, die immer von der Decke baumeln. Mhm. Ja, genau, wo man die Füße reinstellen kann und dann sozusagen so eine Art Reverse-Bewegung macht, wenn man die Fersen reinstellt und dann sozusagen die Fersen zu sich ranzieht und dadurch die ganze Hinterseite der Oberschenkelmuskulatur trainiert.
Mhm. Waren das jetzt schon 5-6 Übungen?
Ja.
Ja, okay.
Ja, Stützbewegung natürlich, alle Stützbewegungen. Das heißt, ich bin ein großer Verfechter auch des Handstands. Wer noch keinen Handstand kann auch da variieren, indem man zum Beispiel von der Wand wegdrückt im 90-Grad-Winkel oder indem man eben auch Stützpositionen einnimmt und dann immer wieder abwechselnd zur Schulter geht zum Beispiel, um einfach auch so die Stützkraft zu trainieren.
Okay, also jetzt haben wir so ein bisschen eine Idee, ein Set an Übungen. Gibt es denn... Wir haben ja gerade gesagt, okay, man sollte auf jeden Fall Krafttraining machen, weil wir super viel ergänzen müssen, wenn wir bouldern, dass wirklich alle Muskelgruppen mit dabei sind. Kann man aber sagen, hey, es gibt aber schon Muskelgruppen, die hast du super gut trainiert. Also du kannst bei manchen Sachen schon Haken hintermachen. Oder ist es vielleicht sogar so, dadurch, dass du boulderst, fallen dir vielleicht Sachen beim Krafttraining schon leichter, weil du da schon vorgearbeitet hast? Also gibt es auch sozusagen nicht nur die Nachricht, oh Gott, dir fehlt zu viel, sondern du hast schon ganz viel.
Geil, auch eine interessante Frage. Ja, klar, natürlich. Also interessanterweise hat ja Bouldern, also der Bouldersport, beziehungsweise der Klettersport trainiert genau die Muskulatur, die viele Sportarten nicht haben. Mhm. Nämlich eben die Fingerkraft, also die Fingerbeugemuskulatur, dann natürlich den Latissimus, also sieht man immer schön diesen großen Muskel, wenn man die Arme hebt, ne? Der sozusagen immer so ein breites Kreuz macht. Ne? Ja. Das ist der Muskel, der auch viel trainiert wird. Oder eben auch Teile der Rotatorenmanschette, also Teres Minor, Teres Major. Das sind wichtige Muskeln, die eben für die Einwärts- und die Auswärtsdrehung zuständig sind. Sozusagen auch für die Schulterrotation, was ich beim Bouldern ja auch viel brauche. Ne? Ich habe viel Einwärtsdrehung, ne, wenn ich zu einem Zug gehe. Und natürlich auch die Klimmzugbewegung, also die Latbewegung. Der Latissimus wird in vielerlei Variationen auch eingesetzt. Mhm. Und später dann natürlich auch, also nicht, dass jetzt alle denken so, nein, ich mache kein Bouldern mehr und Klettern, weil es nur die Fingerkraft ist und nur der Lat ist ja viel zu wenig. Ich habe natürlich auch sekundäre Muskulatur, dazu gehört die Bauchmuskulatur dazu, ne? Also die seitliche Bauchmuskulatur oder man sagt auch gern so die Zwischenrippenmuskulatur. Bauch eben, weil ich die Chorspannung brauche auch an der Wand. Und ich habe natürlich auch in, also so zu 40-50% Auslastung, habe ich auch die Rotatoren, die restlichen Rotatoren mit dabei. Das ist dann sowas wie der Schulterblattmuskel zum Beispiel, Subscapularis, Infraspinatus und so weiter, die auch eben dafür sorgen, dass ich mich an die Wand ziehen kann, dass ich den Arm heben und senken kann, dass ich den Arm rotieren kann und so weiter. Genau, die sind natürlich sekundär auch mit dabei.
Ja. Und was ich ja auch oft höre, ist, die Leute machen viel zu viel über die Arme, über den Oberkörper, vergessen so ein bisschen, dass wir auch viel über die Beine schaffen. Würdest du sagen, dass wir eigentlich auch viel mehr schon unsere Beine trainieren könnten beim Bouldern, wenn wir darauf achten, über die Beine zu arbeiten? Oder müssen wir da eigentlich auch im Krafttraining viel mehr dran denken, um das mit aufzubauen? Also siehst du das jetzt bei Boulderinnen und Boulderern, dass du sagst, oh, benutz doch mal mehr deine Beine oder hey, wir müssen die jetzt richtig nochmal aufbauen, weil du es zu wenig machst?
Ja, das sind jetzt ganz, ganz viele Aspekte mit dabei, die du gerade genannt hast. Also das eine ist natürlich, Bewegungen richtig ansteuern zu können. Der Fokus liegt ja meistens auf dem Ansteuern der Hände, also sozusagen die Hand-Augen-Koordination. Und was zum Teil vernachlässigt wird, aber nicht immer, ist die Hand-Auge-Fuß-Koordination. Und natürlich ist es wichtig, auch die Beine, Füße richtig zu platzieren, richtig anzusteuern. Und je komplexer die Bewegung, desto schwieriger wird das auch. Also das wissen viele wahrscheinlich auch, wenn ich einen Dino mache, also einen Sprung, ne, oder irgendwie auf einem Bein landen muss oder mich schnellkräftig nach oben schieben will auf ein Bein oder überhaupt erstmal meine Hüfte über den Fuß bekommen möchte, muss ich natürlich auch eine gute Hand-Auge-Fuß-Koordination haben. Und selbstverständlich kann ich das auch trainieren durch spezifische Koordinationsübungen, Kraftkoordinationsübungen, die ich dann hoffentlich auch an die Wand bringen kann, weil ich mehr aware bin, also weil ich mir dessen auch bewusster bin. Mhm. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen abstrakt, aber ich mache mal ein Beispiel. Ich kann sehr gut beidbeinige Kniebeugen. Mir fällt es aber schwer, auf einem Bein, also einbeinige Kniebeugen zu machen oder vielleicht sogar auf einem Bein aufzustehen oder einen Lunge zu machen. Da merke ich, also bei einem Ausfallschritt, da merke ich, oh hoppala, irgendwie ist mein Knie instabil, irgendwie ne, rutscht mir die Hüfte weg oder ich merke, dass ich mich nicht richtig rausdrücken kann. Wenn ich solche Übungen mache, kann ich auch gezielter nachher an der Wand Muskelgruppen ansprechen, die ich vorab geübt habe. Also das heißt natürlich, wenn ich vorab einbeinige Kniebeugen geübt habe oder zum Beispiel auch explosive Ausfallschritte, kann ich das an der Wand oder weiß mein motorisches Gedächtnis schon, ah okay, kenne ich, einbeiniges Abspringen oder einbeiniges Landen ist überhaupt kein Problem, habe ich vorab geübt, durch spezifische koordinative Übungen vorab. Und ja, wir haben ein Gedächtnis oder ein Muskelgedächtnis, das genau das abspeichert.
Vielleicht benutzen wir deshalb ja auch manchmal so wenig die Beine, weil wir es zu wenig trainiert haben. Uns ist erstmal uns gar nicht einleuchtet, unser Körper kann das gar nicht abrufen, so über die Beine zu arbeiten.
Und das ist interessanterweise, sagen auch immer viele, und vielleicht kann man da eben dann auch nochmal so ein bisschen mehr Bewusstsein schaffen für den Unterkörper, sagen immer, ja, ich traue mich den Move nicht oder ich traue mich nicht rüberzuschieben oder was mache ich jetzt bei dem Sprung? Ich traue mich nicht so richtig abzudrücken, ne, oder geschweige denn zu landen. Das ist genau das, was ich meine mit Krafttraining oder auch beinspezifischem Krafttraining, dass unser Körper lernt, genau das auch anzusteuern und eben auch dadurch keine Angst mehr hat, auf einem Bein zu landen, weil ich schon vorab mehrmals diese Bewegung ausgeführt habe. Und oftmals ist uns nicht bewusst, dass wir mit Krafttraining oder eben auch koordinativen Kraftübungen genau das schulen können.
Was gibt es noch so für Sachen, die so typisch sind, so Dysbalancen, die entstehen, wenn ich halt nur Bouldern nicht zusätzlich mache? Also man hört immer von diesen nach vorne fallenden Schultern zum Beispiel. Was gibt es da so für Beispiele, wo auch ich an mir selber bemerken kann, da fehlt mir was?
Interessant, weil das eine sind ja Fehlhaltungen, die noch nicht unbedingt zu Schmerzen führen müssen. Und es gibt eben Schmerzen, die mir eindeutig sagen, oh, da stimmt vielleicht was nicht. Ne? Also da habe ich vielleicht übertrainiert, da habe ich vielleicht auch zu oft falsch dosiert oder auch fehlbelastet, was dann meistens eben zu Schmerzen führt. Dann gibt es ich kann ganz, ganz lange trainieren, auch ohne Schmerzen, was aber langfristig zu eben gewissen Fehlhaltungen führen kann. Und das können zum Beispiel ja so nach vorne fallende Schultern sein. Die müssen noch nicht automatisch schlecht für mich sein, in Anführungsstrichen, weil ich erstmal noch keine Schmerzen habe. Längerfristig kann man da aber schon so ein bisschen überlegen, inwieweit es da vielleicht doch gut wäre, entgegenzuwirken, weil natürlich auch nach vorne fallende Schultern ein Anzeichen dafür sind, dass da muskuläre Disbalancen da sind.
Und langfristig kann es dann zu Problemen führen, zu Schmerzen führen?
Also was, könnte auch wie, zu Schmerzen führen, ja.
Was passiert dann? Also was ist, wenn es wehtut? Was geht da kaputt?
Also wenn es wehtut, bin auch kein Physiotherapeut, aber es kann natürlich unterschiedliche Ursprünge haben. Das kann sein, dass Sehnen und Bänder überlastet sind. Das kann sein, dass ich schon einen relativ hohen Gelenksverschleiß habe. Das hatte ich zum Beispiel damals im Badminton. Ich habe wahnsinnig Schmerzen gehabt im Kniegelenk und im unteren Rücken, weil ich schon einen unglaublich hohen Gelenksverschleiß hatte im Kniegelenk und das dann eben auch zu Schmerzen geführt hat. Das heißt, klar, also so Dysbalancen oder Schmerzen können Sehnenbänder, meistens eben auch Gelenke, Synovialflüssigkeit, also Schleimbeutel, Empfindlichkeiten sein, also ja. Kann vielerlei Ursache sein.
Und Schulter ist ja auch so ein Klassiker im Prinzip beim Klettern, was sehr empfindlich ist. Also ich höre auch immer wieder von auch so Sportmedizinern oder Therapeuten, dass das hier sehr, sehr häufig der Problemfall ist, mit dem Leute zu Therapeuten und so hinkommen.
Weil es eben auch ein sehr sensibles Gelenk ist das Schultergelenk und wahnsinnig viele Muskeln eben ihren Ansatz und den Ursprung da haben. Und es ist nicht so wie die anderen Gelenke. Die Gelenkspfanne ist sehr, sehr klein und der Humerus sitzt eben eigentlich sehr lose, aber auch sehr eng innerhalb dieser Gelenkspfanne. Und da sind solche Kräfte, die darauf wirken von allen Seiten. Und es ist wahnsinnig wichtig, dass man dieses Gelenk mobil hält, aber eben auch gleichmäßig trainiert. Das heißt, wenn ich natürlich beim Bouldern viele Zug- und Rotationsbewegungen habe, die automatisch von der Vorderseite kommen, also Teres, Mino und Meier, die für die Rotation zuständig sind, da muss ich schauen, dass ich Gegenrotationen einleite, um eben dem entgegenzuwirken, dass ich eine einseitige Belastung habe. Wenn ich viel ziehe, muss ich schauen, dass ich Gegenbewegungen mache, die zum Beispiel auch ein Drücken hervorrufen. Deswegen sage ich Push-Ups zum Beispiel, also Drückbewegungen machen, Handstandbewegungen, Stabilisationsbewegungen auf diesen Handstandbarren, um eben diesen Disbalancen entgegenzuwirken und auch Schmerzen entgegenzuwirken.
Ja. Okay, Vanessa, ich glaube, wir haben schon sehr viele Sachen erzählt, die natürlich erstmal den Leuten erklären, warum das sinnvoll ist, das zu machen. Konkret, wie man es macht, wäre natürlich gut, das mit einer Person wie dir zusammen zu lernen, weil du ja auch viel, du hast schon mich heute angeguckt, einfach nur während unseres Vorgesprächs und hat gesagt, hast du mir irgendwie Sachen an meinem Körper bemerkt, wo ich dachte, huch, woher weißt du das? So. Also es ist so geil, vor einer Person zu sitzen, die halt viel mehr als ich oder als die meisten von uns von dem Körper und vom Muskelaufbau verstehen. Das heißt, wie man das konkret macht, kann man mit einer Person wie dir ganz gut besprechen. Was ich aber jetzt schon mal für eine Frage hätte, weil ich glaube, die Frage stellen sich auch viele. Mhm. Wenn man jetzt mit Krafttraining anfangen möchte, das fühlt sich so an, als ob man noch ein zweites großes Ding plötzlich in den sportlichen Alltag mit aufnehmen muss. Und man sagt so, hey, ich boulder aber jetzt schon so viel. Wann soll ich denn jetzt Krafttraining machen? Hast du da eine schlaue Antwort?
Ja, ich versuch's. Also ich bin natürlich auch ein großer Verfechter des Boulderns und wie gesagt, es macht mir auch total viel Spaß und ich kann total verstehen, wenn Leute sagen, oh, ich boulder 3-4 Mal die Woche und das ist total geil und macht mir total viel Spaß. Auch wenn es weh tut, ich würde tatsächlich empfehlen, vielleicht mal eine Boulder-Einheit rauszunehmen, also und dafür ein Krafttraining einzulegen, weil ich dadurch auch merken werde, dass ich früher oder später Erfolge erziele. Das heißt, dass ich generell auch in meinen Boulder-Trainingseinheiten besser werde, effizienter werde, ökonomischer werde, weil einfach auch meine Muskulatur ganz anders arbeitet und eben meine inter- und intramuskuläre Koordination auch ganz anders und effizienter arbeitet. Und letzten Endes geht es mir ja darum, langfristig Spaß zu haben und den habe ich nur, wenn ich auch Erfolge erziele und wenn ich langfristig gesund bleibe. Und deswegen lege ich jedem Athleten tatsächlich nahe, mindestens so einmal die Woche auch mal ein Kraft- oder Ausgleichstraining zu machen, weil es sich generell auf meine Leistung als auch auf meine Gesundheit auswirken wird.
Ich möchte noch ergänzen, eine Hörerin hat mir geschrieben, dass bei ihr hat sich das umgedreht. Sie macht jetzt mehr Krafttraining, also 2 Krafteinheiten pro Woche und bouldert nur noch einmal und sie meint aber, das Geile ist, sie bouldert besser als in der Zeit vorher, wo sie nur bouldern war. Ja,
ja, geil.
Also ich finde, wir haben
jetzt... Wie viel Spaß hat man dann, oder?
Ja, wie viel Spaß hat man dann?
Ja, wenn man plötzlich merkt, so geil, jetzt, boah, ich krieg den Zug hin oder ich fühle mich stabiler oder der Dino klappt plötzlich oder ich krieg diesen dynamischen Zug da oben hin oder fühle mich allgemein stabiler in meinem Körper. Das ist super geil.
Ja. Also ich finde, alles, was ich jetzt so gehört habe über Krafttraining, sind so viele gute Argumente dafür, Zeit auch da rein zu investieren, wenn man es nicht schon längst gemacht hat.
Ja.
Okay, danke, dass du uns ein bisschen Background erklärt hast oder viel Background erklärt hast zum Thema Krafttraining, auch zum Thema, wie könnte man da so reinstarten. Ich denke mal, das hilft einigen Leuten, vielleicht noch einen Schubser zu kriegen, um damit anzufangen.
Ja, hoffentlich und gerne auch immer wieder Fragen an mich wenden oder...
Ja. Ja. Genau, du bist, ich werde dich auch verlinken, dass die Leute auch dich finden im Netz. In Berlin natürlich am leichtesten auf dich zuzukommen. Ansonsten, es gibt auch in anderen Städten Leute, von denen man das lernen kann. Aber zumindest die Leute, die hier im Raum Berlin sind, da bist du auch eine Ansprechpartnerin.
Ja, auf jeden Fall.
Super.
Sehr gerne.
Vielen lieben Dank dir.
Ja, vielen, vielen Dank auch an dich. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Wir sind mit der Bundesliga zu Gast in der Element Boulder Halle in Essen.
In der Stadt hatte letztes Jahr ein Urgestein der Boulderhallenszene geschlossen, eine der ersten Boulderhallen in Deutschland überhaupt, das City Monkey. Im selben Jahr hat dort eine neue Element Boulderhalle aufgemacht und beide Hallen könnten unterschiedlicher nicht sein. Das City Monkey wurde 2004 eröffnet, in einer kleinen Halle, etwas versteckt in einem Wohngebiet. Damals gab es noch keine Firmen, die Boulderwände designen und bauen, so wie heute. Also haben sich Mike Schuh und Vera Harter alles selbst ausgedacht und Mike hat auch auf kreativste Art und Weise Griffe selbst hergestellt. Berühmt sind zum Beispiel seine IKEA-Salatschüssel-Griffe. Und die Element-Boulder-Hallen gehören zu den modernsten Hallen in Deutschland. Das sind so Hallen, wie die meisten von uns sie eigentlich heute auch kennen. Und in dieser Konstellation in Essen, wo eine der ältesten Boulderhallen Deutschlands geht und eine sehr moderne Halle gerade eröffnet hat, da kann man sich auch fragen, werden denn inzwischen die kleinen individuellen Boulderhallen vertrieben von den großen Boulderhallenketten? Über diese Frage und über alles, was auf dem Boulderhallenmarkt jetzt gerade los ist, spreche ich jetzt mit Tom Petzold, dem Chef der Element Boulderhallen. Hi.
Hi, Juliane.
Ja, schön, dass du mit dabei bist. Und ja, diese Konstellation in Essen, die fordert ja gerade dazu heraus, über diese Frage mal zu sprechen. Das City Monkey, das gibt's nicht mehr. Euch gibt's jetzt in Essen. Aber ich möchte das gleich so auflösen, damit es jetzt hier keinen Clinch gibt. Es liegt nicht an euch, dass das City Monkey geschlossen hat. Wie war denn das da in Essen mit euch und auch mit dieser Halle? Habt ihr mal miteinander gesprochen?
Ja, wir haben tatsächlich miteinander gesprochen. Also wir haben jetzt nicht im Vorfeld, bevor wir für uns intern jetzt die Entscheidung getroffen haben, wir wollen nach Essen gehen, habe ich jetzt nicht mit dem Mike darüber gesprochen und ihn um Erlaubnis gefragt, dass wir das tun dürfen. Wir haben aber tatsächlich im Nachhinein, nachdem wir dann für uns die Entscheidung getroffen hatten, hey, mit Element, wir gehen nach Essen, haben wir ein persönliches Gespräch dazu gehabt, um auch beiderseitig halt ein bisschen zu schauen. Also mich hatte dann tatsächlich auch die Entscheidung interessiert, warum hat das City Monkey beschlossen zu schließen, weil das hatte ich so jetzt eigentlich nicht erwartet. Und auch wie du schon sagst, es sind eher persönliche Gründe gewesen und ich hoffe, Mike sieht das ähnlich. In meiner Erinnerung hatten wir ein ziemlich gutes Gespräch dazu und haben halt eher geschaut, die letzten Wochen, wo das City Monkey noch parallel zu dem Element Essen existiert, wie können wir hier vielleicht gemeinsam noch was machen. Wir haben dann uns entschieden, dass wir für die bestehenden Kunden des City Monkey ein kleines Wechselangebot machen, wo sie noch vergünstigt im Element Essen die Leidenschaft, das Hobby weiter ausüben können und sind uns da nicht böse auseinandergegangen.
Ja, genau. Also ich habe mit dem Mike ja auch darüber geredet und das sind wirklich ganz persönliche Gründe gewesen. Er hätte die Halle auch geschlossen, auch wenn das Element da jetzt nicht aufgemacht hätte in Essen. Also gar kein Clinch jetzt irgendwie zwischen euch. Aber dieses Thema der großen Boulderhallenketten und der kleinen, von Einzelbetreibern geführten Hallen, das ist doch ein Thema, wo ich auch manchmal Fragen bekomme von Hörerinnen und Hörern. Wie ist denn das jetzt in der Szene? Kommen jetzt nur noch die Ketten und haben die anderen Hallen keine Chancen mehr? Und ich würde dich gerne mal fragen, ihr als Element Boulders, ihr seid jetzt eine Boulderhallenkette, ihr habt inzwischen mehrere Hallen in Deutschland. Manche Leute sehen diese Entwicklung kritisch, fürchten halt negative Effekte einer Kommerzialisierung und deine Sicht ist da sehr spannend, weil ihr habt ja gestartet auch als Einzelhallenbetreiber mit der Boulder Lounge in Chemnitz, seid jetzt Geschäftsführer oder du bist jetzt Geschäftsführer von den Element Hallen. Warum seid ihr denn diesen Schritt gegangen von einer einzeln geführten Halle zu den Element Boulders?
Also für uns ist tatsächlich von Anfang an, weswegen wir auch damals überhaupt mit der ersten kleinen, ich sag mal so halb professionell geführten Anlage in Chemnitz gestartet haben, die Neugier auf Neues. Und das ist auch das, was uns nach wie vor antreibt. Wir sind selten zufrieden mit dem, was wir haben. Uns interessiert eigentlich immer dann der Punkt, okay, wir haben jetzt was gemacht und wir stellen fest, die drei Punkte, die würden uns eigentlich anders ein bisschen besser gefallen, weswegen wir dann immer von einer Idee zur nächsten kommen, die wir dann natürlich gern umsetzen wollen. Und das klingt jetzt, wenn man das jetzt nur die zwei Sätze so oder die drei Sätze so zusammen betrachtet, vielleicht ein bisschen krass. Man muss aber bedenken, das liegen jetzt hier mittlerweile auch 14 Jahre zwischendrin. Und es war jetzt nicht der eine große Schritt zu sagen von, hey, wir gehen jetzt von der einen Anlage zu, wir werden jetzt eine Kette, sondern es ist eher eine Vielzahl von kleinen Schritten gewesen, Dinge immer weiterzuentwickeln, Ideen immer neu aufzugreifen und sagen, das ist spannend, lass uns das machen. Was dann irgendwann Jahren eben zu dem Punkt geführt hat, dass wir mit Element Boulders versucht haben, durchzustarten oder ein Stück weit durchgestartet haben.
Was waren denn da so zwei, drei Gedanken, von denen ihr dachtet, das würden wir gerne mal umsetzen?
Ja, die Anlagen werden halt immer größer, aufwendiger, umfangreicher. Und irgendwann kannst du, oder du kannst, wenn du eine Anlage gebaut hast, kannst du die im Detail ändern. Du kannst aber nicht mehr das grundsätzliche Setup ändern, sodass du eigentlich, um manche Ideen umzusetzen, eigentlich irgendwas neu bauen musst, übertrieben gesagt. Was halt bedeutet, du kannst natürlich nicht die bestehende Halle abreißen und mit all deinen Ideen wieder neu aufbauen, weil das wirtschaftlich natürlich überhaupt gar keinen Sinn macht. Sprich, dann musst du halt schauen, okay, die Sachen, die wir hier nicht mehr unterbringen, wo können wir die integrieren? Wo dann der Schritt halt kommt, dann brauchen wir eine weitere Anlage, um unsere Ideen umzusetzen. Und mit der weiteren Anlage bist du ja dann schon am Anfang dieser Kette, wie du es nennst.
Ja, wie nennst du es?
Kette, also es ist, glaube ich, erstmal der objektiv richtige Begriff, aber es fühlt sich für mich immer mit, da schwingt so ein bisschen dieses Kommerzialisierungs-Heuschrecken-Ding irgendwie mit, weil mit Kette vergleicht man halt, oder hat man ja eher im Kopf die Modelabel, H&M-Ketten oder was auch immer, wo wir uns so eigentlich nicht sehen. Wir haben natürlich mehr als eine Anlage, aber Kette ist für mich eher ein was, wo es lediglich nur noch um Zahlen geht, wo jetzt eine Geschäftsleitung sich eigentlich gelöst hat von dem eigentlichen Ding, wo auch keine Gründer mehr mit an Bord sind, also ein rein wirtschaftliches Unternehmen. Und auf dem Level sind wir definitiv so nicht. Also hier sind alle Gründer an Bord. Wir machen das nach wie vor, weil wir halt unser Hauptantriebspunkt wirklich ist, dass wir Dinge weiterentwickeln wollen, dass wir es halt super spannend finden, wie sich der ganze Sport entwickelt, wie auch Ansprüche der Kunden halt sich verändern und wir versuchen darauf zu reagieren. Und das ist eigentlich so unser Hauptantriebspunkt, weswegen so dieses kommerzielle Wort Kette nicht so ganz gut passt.
Du hattest gerade beschrieben, und das kann ich auch verstehen, dass man sich Sachen ausdenkt, die man in einer anderen Halle dann irgendwie neu machen kann. Was waren dann so ein paar der Dinge, die ihr in euren ersten Hallen dann anders gemacht habt?
Ganz viel sind kleine Schritte, die objektiv vielleicht erstmal gar nicht auffallen. Das ist so, wie wir Wände planen, wie wir Bereiche planen. Also ganz am Anfang mit der ersten Anlage war für uns eine ganz wichtige Maßzahl, wie viel Quadratmeter Wandfläche wir haben. Das ist jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Bedeutet, wir haben gedacht, es ist richtig entscheidend, dass wir möglichst viel Boulder an der Wand haben, um möglichst viel Möglichkeiten den Kunden zu bieten. Wir haben dann aber relativ schnell festgestellt, nach den ersten 1, 2, 3 Jahren, als der Zuspruch größer wurde, die Quadratmeter Wandfläche ist vielleicht gar nicht so wichtig, sondern die Quadratmeter Grundfläche, also die Fläche, auf der sich Menschen aufhalten, wenn sie nicht an der Wand sind, das ist eigentlich ein mindestens gleichbedeutender Faktor, weil man ansonsten halt zu so Überfüllungssituationen kommt, dass halt Leute vor der Wand stehen, warten auf ihren nächsten Go, während andere an der Wand sind und alle so Schulter an Schulter stehen und keiner mehr irgendwie Platz hat. Und das war bei der ersten Anlage zum Beispiel so ein Punkt. Ich glaube, wir hatten doppelt so viel Wandfläche wie Grundfläche. Es war halt unglaublich eng zwischen den Wänden, was halt einfach nicht mehr funktioniert hat, nachdem immer mehr Menschen gekommen sind. Das ist so ein ganz einfacher Punkt. Es hat ja dann auch Stück für Stück eine Entwicklung bei unseren Kunden stattgefunden. Also wir haben ganz am Anfang, als wir aufgemacht haben, waren die Leute, die zu uns gekommen sind, alles Menschen Anfang 20, die selber bouldern wollten und lediglich für das Bouldern trainieren wollten. Und Stück für Stück haben die aber dann Kinder bekommen und haben die Kinder mitgebracht, weil sie natürlich den Sport ihren Kindern auch nahe bringen möchten. Und das funktioniert aber dann in einer Anlage nicht, die so eng ist und rein auf Erwachsenensport ausgerichtet. Die Kinder finden, die haben einen ganz anderen Zugang zum Klettern, zum Bouldern. Wenn sie kleiner sind vor allem, sind viel mehr spielerische Elemente notwendig. Und für Kinder, also gerade wenn ich von meinen Kindern ausgehe, die schauen einen mit großen Fragezeichen im Kopf an, im Gesicht an, wenn man ihnen erklärt, dass das Ziel jetzt ist, den Topgriff zu erreichen, weil für die ist eher das Spielerische an der Bewegung entscheidend und nicht so dieses Ziel, was man als Erwachsener hat, ich muss fighten und den Topgriff erreichen. Und so, dass wir halt dann angefangen haben, natürlich über Familienbereiche nachzudenken oder zuerst über Kinderbereiche, wo die Kinder im Sport nachgehen können Und als das Ganze dann wieder weiter wächst, dann der Punkt, okay, wir haben jetzt einen getrennten Kinderbereich, wo sich die Kinder aufhalten können. Wir haben einen getrennten Erwachsenenbereich. Aber jetzt sind mittlerweile die Kinder unserer ersten Kunden dann 10, 11, 12 Jahre alt und wollen eigentlich gemeinsam mit den Eltern was machen. Was in dem Erwachsenenbereich, wo Erwachsene dynamische Bewegungen probieren, von der Wand fallen, immer noch kritisch ist aus Sicherheitsfragen. Und weswegen wir dann zu so gemischten Bereichen gekommen sind, dass wir sagen, das ist ein Familienbereich, an dem sind die Wände entsprechend so gestaltet, dass ich keine schwierigen Fallzonen habe. Und gleichzeitig habe ich Boulder an der Wand, die sowohl für kleine Menschen, Kinder, als auch große Menschen, deren Eltern funktionieren, sodass beide parallel den Sport gemeinsam ausüben können. Und so entwickeln sich halt zum einen Ansprüche von Seiten der Menschen, die zu uns kommen, und aber wir uns auch weiter, weil wir unser Angebot halt ständig hinterfragen und schauen, wie können wir uns anpassen.
Okay, ja, danke für die Beispiele. Was kannst du noch beschreiben? Was könnt ihr bei Element Boulders als Kette anders machen, als man es als einzelne Halle tun könnte?
Ich glaube, dass wir jetzt, was Passion anbelangt oder Ähnliches, dass da jetzt keiner von uns hier irgendwie herausragt gegenüber jemandem, der eine einzelne Anlage führt. Im Gegenteil, es ist manchmal so, dass wir mit der Vielzahl der Themen natürlich so bei, ich sag 95% sind, wo jemand anders, dessen Lebensalltag rein nur aus seiner Anlage besteht oder ihrer Anlage, halt bei 100% ist. Der Unterschied ist, glaube ich, dass aufgrund der Größe, die wir dann erreichen mit mehreren Anlagen, haben wir einfach ein Team an Menschen. Also wir haben, es hängt nicht mehr davon ab, dass einzelne Personen oder vielleicht eine Partnerschaft aus zwei Menschen, die so eine Halle betreiben, drauf schaut und auch Input für neue Features, für neue Ideen bringt, sondern dass es ein Team ist. Und je größer dieses Team wird, desto mehr Input erhältst du halt auch. Und dann kommen natürlich noch ein paar, ja, logischerweise auch wirtschaftliche Faktoren halt hinzu, dass wir, wenn es jetzt um Verhandlungen geht für neue Anlagen, wirst du natürlich von einem Vermieter ein bisschen anders wahrgenommen, wenn du nicht nur dastehst und sagst, hey, ich habe eine coole Idee, ich möchte eine Boulderhalle machen, das funktioniert überall anders super. Deswegen möchte ich lieber Vermieter in deinem Gebäude jetzt ebenfalls Räume anmieten. Sondern wenn du konkret sagen kannst, okay, wir haben Anlagen hier, 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 die funktionieren genau so. Das gibt halt in solchen Verhandlungen ein anderes Standing einfach. Und weswegen es uns dann ein Stück weit auch manchmal leichter ist, halt einen Standort irgendwo zu realisieren, weil die Vermieter uns anders aufnehmen. Zumal jetzt nach Corona auch da natürlich alle ein bisschen vorsichtiger geworden sind, welche Branche wie funktioniert und gerade halt Immobilieneigentümer sehr oft auf der eher sicheren Seite des Lebens sind und lieber kein Risiko eingehen, das Objekt ein bisschen nochmal 1, 2, 3 Monate länger leer stehen lassen, als sich auf ein für sie neues Konzept einzulassen.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Gibt es auch solche Sachen wie, dass bestimmte Funktionen hallenübergreifend gemacht werden? Also sowas wie das Marketing für die Hallen, da sitzt jetzt nicht in jeder Halle einer, der sich irgendwie drum kümmert, sondern das macht irgendwie eine Person oder mehrere für alle? Gibt's das?
Ja, das ist ebenfalls ein großer Punkt, der wieder mit Team zusammenhängt. Wenn ich mir anschaue, ganz früher in den Hallen wurde immer der ausgewählt, der so, hey, du hast doch selber so einen Facebook-Channel oder mittlerweile halt Instagram. Du machst das privat doch gern, deswegen bist du objektiv der Mensch, der am besten geeignet ist, das hier auch für uns als Anlage zu machen. Deswegen bist du jetzt unser Social-Media-Beauftragter.
Während der aber gleichzeitig auch noch andere Aufgaben hat.
Ja, genau. Also es wurde einfach nebenbei mitgemacht, weil einfach gar kein Budget dafür da war. Wenn es halt mehrere Anlagen sind, die für sich auch mittlerweile größer werden, haben wir plötzlich die Chance, was wirklich cool ist, dort auch Arbeitsverhältnisse zu schaffen und zu sagen, das ist nicht was, was du nebenbei machst, sondern du hast das studiert, du hast eine Ausbildung dazu und du bekommst jetzt eben den Job bei uns. So dass wir mittlerweile ein Marketing-Team bei uns intern aufgebaut haben, was halt aus Menschen an verschiedenen Standorten besteht. Also es ist nicht so, dass wir ein Team von 5 Leuten in einer Stadt sitzen haben, sondern wir haben eigentlich in jeder Halle eine Person, der das Thema Social Media zugeordnet ist, oder nicht Social Media, sondern Marketing, die aber alle über unterschiedliche Skills verfügen. Also manche sind vielleicht im Videoschnitt und drehen ein bisschen stärker, andere im grafischen Bereich, andere im textlichen Bereich und die agieren letztendlich als Team zusammen. Und das funktioniert natürlich halt nur, ja, wenn du halt mehrere Standorte hast, weil sonst kannst du dir dieses Team so nicht leisten.
Okay. Was würdest du denn noch anführen, wenn es um die Frage geht, was ist heute wichtig, um eine moderne, attraktive Boulderhalle zu gestalten?
Eine ganze Reihe von Dingen, weil die Menschen, die den Sport ausüben, mittlerweile schon schierer Masse geworden ist. Also es gibt viel mehr, was bedeutet, dass die Ansprüche aber auch viel weiter in die Breite gehen. Also es war ja ganz am Anfang, war es ja sehr zugespitzt auf, ich möchte stark werden. Vor allem am Anfang, ich möchte für Projekte, die ich draußen an einem Fels habe, dafür möchte ich stark werden. Das ist mittlerweile, glaube ich, hat sich sehr entkoppelt, dass ein Großteil der Menschen, die bei uns bouldern, den Sport wirklich nur Indoor ausübt und dort aber ganz andere Ansprüche halt ranlegt an ihren dann, ich sag mal, Feierabendsport. Das sind halt so Sachen, dass die Anlage hell ist, dass sie sehr, sehr sauber ist. Sauberkeit bedeutet dann aber auch nicht nur das Chalk auf dem Boden, sondern auch das Chalk in der Luft, dass in den Anlagen eine Lüftungsanlage vorhanden ist. Wir achten halt eben darauf, dass wir nur Anlagen errichten, die eben über eine ausreichend großdimensionale Lüftungsanlage verfügen, dass ich halt ausreichend Sauerstoff und weniger Schadstoffe habe in der Luft. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wo auch Ansprüche wachsen, so das Thema Verpflegung, Bistro, also was biete ich dort an, jenseits von Schokoriegel und einer Flasche Bier? Es sind natürlich viele Sachen, sind so ein bisschen so selbsterfüllende Prophezeiungen. In dem Moment, wo ich das Angebot breiter mache, spreche ich eine breitere Masse an, kommen Menschen in die Hallen, die sich dann dort wohlfühlen, die sich vor 10 Jahren wieder rückwärts rausgegangen wären, die wieder weitere Ansprüche mit sich bringen. Also das ganze Thema ist halt permanent in Bewegung.
Ja klar, da musst du schon wieder neu reagieren und dir was Neues ausdenken.
Genau.
Ich kenne jetzt als Besucherin bisher nur die Element-Halle in München. Wenn man sich jetzt mal alle Hallen ansehen würde, würdest du sagen, es gibt da ein übergreifendes Konzept, eine Philosophie, Design, Routenbau, irgendetwas, was euch wichtig ist, dass das überall gleich ist, was ihr umsetzen wollt?
Also es gibt natürlich das, was man, glaube ich, sofort wahrnimmt. Es gibt ein übergreifendes Designkonzept, was ganz stark von den Farben und Materialien bestimmt ist. Also dass wir zum Beispiel sehr gern mit Naturholzoberflächen arbeiten. Dann die Farben, dass wir ausgehend halt von der Boulderwand, die zum Teil eben diesen Holzlook hat, zum anderen Teil das dunkle Grau. Also Farben komplett durchstrukturiert, sodass wirklich der Wiedererkennungswert sofort da ist. Und qualitativ natürlich das Entscheidende in der Boulderhalle ist ja immer noch, und das ist auch gut so, die Routen, die Boulder selbst. Und auch dort schauen wir, dass wir ein Konzept vom Routenbau umsetzen, wie wir uns das so vorstellen, also das, was wir gut finden. Und das ist bei Element schon eher ein, ich sag mal, modernerer Routenbaustil, der sich viel mit sehr großen Griffen, Volumen, Makros auseinandersetzt, mehr bewegungsorientiert und weniger kraftorientiert. Und das ist halt ein Konzept, was sich durch alle Hallen so zieht. Es ist durchaus eine Herausforderung, dass sich jede Halle genau gleich anfühlt, wenn man es so nennen möchte, wie die andere, wenn man dort an den Bouldern arbeitet oder klettert. Weil natürlich wir auch die unterschiedlichsten Chefroutenbauer haben, die ein Stück weit auch ihre persönliche Historie mitbringen. Aber unser Team zieht geschlossen an der Philosophie mit. Und ich sag mal, zu 90-95% sollten sich die Boulder ziemlich gleich anfühlen. Egal, ob du in München, Kassel, Essen oder mittlerweile in Köln bei uns boulderst.
Kleiner Link an der Stelle. Ich glaube, euer Chefroutenbauer, ist das nicht jemand, der im City Monkey angefangen hat mit Routenbau?
Für Essen gesprochen, ja, genau. Der Brett hat vor vielen Jahren mal das Handwerk des Routenbaus beim Mike im City Monkey erlernt.
Genau, also das City Monkey lebt weiter.
Genau, euch. Tatsächlich.
Sehr schön. Ja, was mein Empfinden war in München ist, was visuell auch ganz anders ist es, dass die Boulder viel mehr für sich stehen. Also ich habe das viel weniger so eine eng beschraubte Halle dort empfunden, sondern fast so, als ob ein Boulder an sich so
ausgestellt ist, also dass man wie so ein Gemälde oder so, dass der wirklich für sich steht. Du kommst dir ja gar nicht so sehr in die Quere mit jemand anderem, der da bouldert. Also das gibt nicht so viel sich überkreuzen. Und als ob auch irgendwie in jedem Boulder immer eine Idee drin steckt. Also ich habe mich nicht so gefühlt wie, okay, das ist jetzt einfach nur der Auffüllboulder gerade gewesen, sondern irgendwie war das, was ich gebouldert habe in München, immer eine interessante Bewegungsidee dabei.
Das freut mich sehr zu hören, dass du das genauso erlebt hast, weil das ist nämlich auch genau die Idee, die wir versuchen umzusetzen, dass wir eben keine, ich nenne es mal 0815, so Auffüllboulder, okay, hier ist noch ein Quadratmeter Wand, den müssen wir noch füllen und da machen wir noch was hin, sondern wir versuchen von den leichten Bouldern an schon ein, ich nenne es mal Boulder-Erlebnis zu bieten, dass ich mich in Bewegungen reinfühlen muss, dass ich immer wieder neue Bewegungen erlerne, was den ganzen Sport ja auch so spannend macht, dass man sich weiterentwickeln muss. Mhm. Und das versuchen wir schon von den ganz einfachen Schwierigkeiten an durchzusetzen und wollen den Bouldern damit aber auch Raum geben. Wenn ich sehr bewegungsorientiert Boulder baue, dann geht es natürlich halt nicht, dass ich sehr, sehr eng an allem dran bin, weil dann haben sich die Menschen, die Boulder probieren, ja überhaupt gar keinen Platz, um die Bewegung auch ernsthaft auszuführen, wenn ich mit irgendjemandem kollidiere. Und bedingt durch die sehr, sehr großen Griffe, die wir da an der Wand haben, also die Makros und so weiter, muss man halt dann auch enorm darauf achten, dass ich bei dynamischen Bewegungen nicht plötzlich mit der Hand, dem Fuß, dem Kinn an irgendeinem Griff von einem anderen Boulder dran hängen bleibe, wenn ich an der Wand sehr nah dynamisch aufstehe oder was auch immer. Weswegen wir auch deswegen schon die Boulderprobleme bei uns viel, viel einzelstehender haben.
Und was mir auch aufgefallen ist, wenn ich euer Social Media jetzt angucke, ist, dass ihr, glaube ich, auch aktiv versucht, mit bekannten Gesichtern aus der Szene zu arbeiten, um wahrscheinlich auch auf eure Hallen aufmerksam zu machen. Also in Köln haben wir jetzt Jan Hoyer zum Beispiel als Rootsetter gesehen. Nick and Daniels ist in München schon aufgetreten als Rootsetter. Ich glaube auch in anderen Hallen. Lucia Dörfel, ich meine, die ist ja nun wirklich für euch auch ein Local Hero in Chemnitz. Die ist auch ein Gesicht von euren Hallen. Ich finde es eigentlich total logisch, mit solchen bekannten Menschen zu arbeiten, auch als Boulderhalle. Ich sehe das aber jetzt nicht so oft, dass Boulderhallen das machen. Kannst du mal darüber reden, warum ihr mit solchen bekannten Menschen, man kann natürlich auch sagen Influencer in der Szene, warum ihr mit denen arbeitet? Was ist euch daran wichtig? Wie kommt diese Zusammenarbeit zustande?
Jetzt hast du drei Menschen da genannt, wo die Punkte, weswegen wir mit dem Einzelnen zusammenarbeiten, eigentlich komplett unterschiedlich sind. Von Lucia angefangen, da ist der Hintergrund jetzt weniger, dass wir gesagt haben, wir wollen sie als Influencerin in unseren Hallen haben. Da ist eher der Punkt, dass wir sie über Blogs sponsern als Athletin, was ja bedeutet eben, sie hat bei uns einen Sponsoring-Vertrag. Und Nick and Daniels ist sicherlich einfach der Punkt, die mediale Reichweite, die er bei YouTube oder auch mit seinem Instagram-Account hat, dort zu nutzen, um unsere Bekanntheit einfach zu steigern. Und bei Jan Hoyer ist es jetzt zum Beispiel in Köln so, da ist ein ganzes Stück weit persönliche Connection einfach der Punkt gewesen, dass der Josef Wetzel, der ja unseren Routenbau bei Element verantwortet, und der Jan sich schon eine ganze Weile kennen und natürlich logisch war, wenn wir in Köln eine Halle eröffnen, dass die beiden miteinander sprechen. Und Josef hat ihn eingeladen, hey, hast du nicht Bock, bei uns vorbeizukommen, ein paar Routen mitzusetzen und die dann natürlich auch mit zu probieren. Und da steht jetzt kein großer medialer Plan unbedingt dahinter in dem Fall.
Können wir auch noch mal über das Finanzieren von so einer Halle sprechen? Du hast gerade schon ein bisschen was gesagt. Hey, wenn man so eine Kette hat, dann kann man bei Geldgebern viel mehr argumentieren, warum das irgendwie gut ist und warum das funktionieren kann. Was ist denn heute nötig, um eine Halle zu finanzieren? Wie bringt man das Geld dafür am besten aus? Also wie kann man die Kapitalgeber gut überzeugen, einzusteigen?
Ich glaube, das Thema Finanzierung ist für eine Boulderhalle oder Kletteranlage mittlerweile schon sehr komplex geworden. Und das hängt vor allem damit zusammen, dass die Summen, die hier so im Raum stehen, immer größer werden, weil eben die Ansprüche an so eine Anlage auch immer größer werden. Und das wiederum bedeutet, wenn ich zu einer Bank gehe und ein Darlehen dafür anfrage, frage ich halt nicht mehr, übertrieben gesagt, für 100.000 Euro an, sondern da steht immer mittlerweile halt noch eine Eins von dran zumindest. Und dann ist es der Bank auch sehr wichtig, also Banken sind auch immer sehr, sehr sicherheitsdenkende Menschen, dass sie halt an das Geschäftskonzept halt nicht nur glauben, weil das eben in einem Businessplan halt cool beschrieben wurde und mit coolen Bildern unterlegt, sondern dass sie ernsthaft Zahlen aus einem bestehenden Unternehmen sehen. Das ist eigentlich so mittlerweile halt ein ganz großes Ding halt, dass wir einfach sagen können, wir betreiben viele Anlagen, die haben die und die Umsätze, die haben die und die Ergebnisse, und deswegen überhaupt halt neue Finanzierungen in der Größenordnung irgendwo bei einer Bank einwerben können. Ich stelle mir das halt recht schwer vor, wenn ich jetzt davon ausgehen würde, dass ich als Einzelperson sage, ich möchte das ganze Thema jetzt neu starten und zu meiner Hausbank gehe und sage, hey, ich brauche mal ein Darlehen über 1 Million und ich möchte Bouldern machen, das ist super.
Ja, das ist auf jeden Fall schwer für Einzelbetreiber von Hallen, und ich habe auch immer mal wieder die Gespräche mit genau diesen Menschen, die eine Halle eröffnet haben, und die erzählen mir auch manchmal, wie viele Jahre es dauert, um Kredite abzubezahlen und wie lange man als Hallenchef oder Hallenchefin auch noch selber hinterm Tresen steht, weil es finanziell einfach anders gar nicht geht. Wie hat sich das denn bei euren Hallen entwickelt? Also, dass ihr oder du dich auch mehr ins Office zurückziehen konntest, weil das möglich ist, die Leute dafür zu bezahlen?
Das ist angefangen beim Hallenchef, aber dann auch bis runter zu anderen Angestelltenverhältnissen, ist das halt ein Punkt, der irgendwo mit den Eintrittspreisen einhergeht. Also als wir angefangen haben vor 14 Jahren, also 2010 haben wir die erste Bouldern-Lounge eröffnet, da waren wir, glaube ich, bei, lass es 7 Euro Eintritt gewesen sein oder vielleicht sogar noch weniger. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Mittlerweile sind wir bei dem Doppelten. Also um diese großen Anlagen zu betreiben, müssen natürlich auch die Einnahmen ein ganzes Stück mitwachsen. Und das ist nicht so, dass die Einnahmen mitwachsen, weil wir jetzt endlich als Gründer die Millionen auf dem Konto haben wollen, sondern es ist halt eher so, um die Kosten irgendwo, die so ein Unternehmen hat, zu decken. Weil es ist jetzt auch nicht unbedingt sinnvoll, dass ich als Geschäftsführer meine Zeit an der Theke verbringe, weil es einfach hier vielfältig Dinge gibt, die jeden Tag beaufsichtigt und überwacht werden müssen. Und wenn ich an der Theke Eintritt kassiere, dann logischerweise kann ich natürlich die anderen Sachen nicht machen. Was wiederum dazu führt, wir brauchen Menschen, die das tun. Wir brauchen eine Betriebsleitung in den jeweiligen Hallen, die wiederum mittlerweile aber auch ihre jeweiligen Stellvertretungen haben. Also es gibt halt dann oftmals halt eine stellvertretende Leitung, die sich um die Theke kümmert, um den Routenbau kümmert, was der Chefrutenbauer ist, bis hin zu, dass man die Teams sogar so weit aufstellt, dass es auch mal jemanden gibt, der sich um das Thema Reinigung kümmert. Und all die Menschen wollen natürlich davon leben und wollen halt nicht jetzt einen 40-Stunden-Job zum absoluten Mindestlohn ausführen, wenn sie eine teamleitende Funktion haben. Und das ist eine sehr große Herausforderung, immer noch in der Branche Arbeitsverhältnisse zu schaffen, die adäquat bezahlt werden. Ich glaube, da sind wir schon ein ganzes Stück vorangekommen, wenn ich das mit der Situation von vor 14 Jahren vergleiche. Aber noch lange nicht dort, wo man jetzt in einer anderen, also Industrie, glaube ich, werden wir uns nie vergleichen können, aber wo man in anderen etablierteren Branchen, die halt 30, 40, 50 Jahre existieren, sind. Das Boulder-Business, wenn man so nennen möchte, wächst halt immer noch und entwickelt sich immer noch sehr, sehr stark.
Also generell kann man sagen, sind wir jetzt mit 14 Euro, ist es dann, glaube ich, was du gerade meintest, sind wir mit 14 Euro schon an der richtigen Stelle, wie teuer ein Boulderhallen-Eintritt sein sollte, oder sollte es eigentlich sogar noch teurer sein?
Schwierig zu sagen. Es hängt ein bisschen davon ab, wie auch die Ansprüche weiter wachsen. 14 Euro ist jetzt auch, das ist jetzt ein Beispielpreis. Also manche Hallen haben ein bisschen mehr, manche haben ein bisschen weniger. Für mich gefühlt ist es gerade so ein Durchschnittspreis. Da sind wir aktuell erstmal soweit ganz okay. Aber was wir vor allem sehr, sehr stark merken, ist, dass wir natürlich von Seiten unserer Angestellten Wünsche haben, dass sich die Löhne halt weiter steigern, was völlig okay ist. Und wir in den letzten Jahren haben wir zum Beispiel Lohnsteigerungen von ungefähr 30% gehabt über die letzten 2, 3 Jahre hinweg. Und auch hier ist es klar, dass unsere Eintrittspreise sind in dem Fall nicht in gleichem Maße mitgestiegen die letzten Jahre. Dass wir hier eigentlich, wenn wir auch die Lohnentwicklung weitergehen wollen, bei den Eintrittspreisen noch was tun müssten. Und ich glaube, das ist eine Frage, vor der alle Betreiber jetzt gerade so ein bisschen stehen. Wie viel können wir den Kunden zumuten? war ja auch eine wirtschaftliche Situation jetzt außerhalb unserer Boulderhallen-Bubble nicht unbedingt sehr viel leichter geworden ist. Stichwort so Inflation und Energiepreiskrise und so weiter, was wir jetzt hatten die letzten Jahre. Also wie viel können wir den Kunden zumuten? Und auf der anderen Seite aber auch, wie weit können wir unseren Angestellten sagen, sorry, wir verstehen das, dass ihr gern dieses Jahr 5 oder 10% mehr Gehalt haben möchtet, aber wir können es uns einfach nicht leisten. Und das ist halt so ein, ja, was, wo man permanent am Abwägen ist. Also ich glaube, dass es die nächsten Jahre noch weitergehen wird, dass sich die Eintrittspreise auch noch ein Stück weit steigern. Auch wenn man in andere Länder schaut, Frankreich ist zum Beispiel so ein, jetzt ein Land, was sehr, sehr nah ist. Dort ist ein durchschnittlicher Preis eher so in Richtung 16, 17 Euro mittlerweile. Das ist ein Stück weit ein Blick in eine Glaskugel natürlich, aber auch wir sind aufgrund einer Inflation schon allein, können uns nicht völlig entkoppeln und sagen, unsere Angestellten möchten mehr Einkommen haben, unsere Bezugspreise für jegliche Lebensmittel, die wir für unser Bistro einkaufen, steigen permanent, aber wir lassen unsere Preise genauso, wie sie sind. Das funktioniert natürlich nicht.
Ja. Was ich auch oft höre in der Boulderhallen-Szene ist, dass es immer schwerer wird, passende Objekte für eine Boulderhalle zu finden. Also die Gebäude müssen zum Beispiel gut erreichbar sein, sei es mit dem Auto, aber auch mit den Öffis. Und natürlich das Gebäude an sich muss es hergeben, dass man da Boulderwände reinstellen kann. Und ich habe gehört, es gibt auch Akteure auf dem Markt, die sehr intensiv in ganz Deutschland nach den besten Gebäuden dafür suchen. Wie geht ihr denn bei dieser Suche vor? Also seid ihr auch aktiv in ganz Deutschland unterwegs? Wie schwer ist es, da was Neues zu finden?
Also wir sind natürlich zum einen aktiv auf der Suche, zum anderen aber dadurch, dass wir jetzt schon so lang hier agieren und sich mittlerweile da auch ein Netzwerk herausgebildet hat, bekommen wir aber auch aktiv Angebote zugespielt von Agenturen, von Maklern, mit denen wir schon mal zusammengearbeitet haben, die halt dann sagen, hey, ich habe jetzt ein Objekt reinbekommen, das erscheint mir für euch ganz, ganz passend, wollt ihr euch das mal anschauen. Das so von Angebotsseite. Der größere Punkt ist tatsächlich eher der Anspruch, der an so einer Anlage existiert. Und der hat sich schon gravierend geändert. Vor eben 10, 15 Jahren war der Punkt, der oftmals dann zu irgendeiner Lagerhalle am Stadtrand geführt hat, dass es möglichst günstig sein musste, was sich natürlich in einer Innenstadt schlecht realisieren lässt, und dass es irgendwie eine große, offene Halle sein muss. Das war damals so der Anspruch. Mittlerweile ist es für uns viel wichtiger, dass wir eine gute Erreichbarkeit haben, also dass wir nah dran sind an den Orten, wo Menschen entweder wohnen oder arbeiten oder irgendwo auf der Achse zwischendrin. Dort wiederum ist es oftmals so, dass es halt eben die günstige Lagerhalle dort so nicht gibt. Was für uns bedeutet, wir müssen uns mit ganz anderen Gegebenheiten auseinandersetzen. In der Innenstadt hast du eher mehretagige Gebäude oder auch mal Gebäude mit einer niedrigeren Deckenhöhe, wo es halt herausfordernder wird, eine Boulderanlage zu integrieren. Das beste Beispiel ist das, was wir in Köln jetzt vor 3 Wochen eröffnet haben, was sich über mehrere Etagen zieht, wo die Decken halt immer teilweise herausgenommen wurden, um eben innen auch eine Höhe zu schaffen, die für eine normal hohe Boulderwand ausreichen. Und das macht das halt viel, viel komplexer.
Ja, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Also ich wusste das gar nicht, dass ihr in Köln dann da auch mit der Wandhöhe da noch in das Gebäude, in die Struktur eingreifen musstet. Das ist natürlich spannend. Ich bin ja nur in Berlin in den Boulderhallen unterwegs und in der Szene, und da höre ich auch immer mal wieder Gerüchte von Menschen, die irgendwo dort eine Halle eröffnen wollten. Manche Vorhaben sind auch schon gescheitert. Aktuell habe ich gehört, in Berlin sind die Preise so hoch, dass eigentlich nur noch Akteure wie die Boulderwelten oder die Urban Apes was Neues aufmachen können. Wie ist denn das? Gibt es denn so Orte auch in ganz Deutschland, an denen es eigentlich nur noch für Ketten, also auch für euch möglich wäre, neue Hallen aufzumachen?
Glaube ich schon, dass es die gibt. Das sind eben genau diese Innenstadtstandorte, wo eben all die Punkte, die wir in den vorhergehenden Fragen schon hatten, Erfahrung, finanzieller Background, was nicht bedeutet, die Millionen auf dem Konto zu haben, sondern einfach auch ein Unternehmen im Hintergrund laufen zu haben, was eben bestätigte jahrelange Jahresabschlüsse hat, auf die halt eine Bank zurückgreift bei ihrer Entscheidung, bis hin halt zu einem Eigentümer, der in der Innenstadtlage sich schon sehr stark aussuchen kann, mit wem er oder an wen er sein Objekt vermietet. da ist halt zum Beispiel Berlin so ein Thema, wo, glaube ich, schon einige, viele Hallenbetreiber schauen, okay, wo finde ich dort noch einen Standort? Berlin ist einfach objektiv gesehen die größte Stadt, die wir in Deutschland so haben. Auch in der Szene an bouldernden Menschen sehr, sehr groß. Aber Berlin ist gleichzeitig enorm herausfordernd, was sein Mietpreisniveau oder gewünschtes Mietpreisniveau so anbelangt. Mhm. Ich hatte vorhin mal gesagt, wir bekommen auch Angebote zugespielt, wo jemand auf uns zukommt und sagt, hey, wir haben hier eine super Lage, super Objekt, das wäre doch mega. Dort eine Boulderhalle würde ich gerne dem Eigentümer vorstellen und euch da zusammenbringen. Da stehen aber oft dann so Mietpreise im Raum 20 Euro aufwärts pro Quadratmeter. Wo ich dann für mich so sage, da wird es halt ganz, ganz schwer, dann was umzusetzen, ohne dass ich dann 20 Euro Eintritt von den Kunden verlange, was wiederum logischerweise keiner bereit ist zu zahlen. Das ist ein großes, großes Spannungsfeld, was wiederum es auch ein bisschen einschränkt, wo noch neue Hallen entstehen.
Ich sehe es auch, dass also die Hallen, die jetzt in Berlin aufgemacht haben, die letzten, so für mich nur gefühlt als Kundin, die sind voll. Da, die haben ihre Kunden und die Hallen, die dann die Leute, die in Berlin jetzt nicht direkt was gefunden haben, die eher so im Umkreis schon Richtung Brandenburg gebaut haben, die haben dann gleich zu kämpfen, ihr Publikum zu finden. Also das hört irgendwo ganz plötzlich auf, am Rand von Berlin erfolgreich zu sein, und dann in Brandenburg ist es schon wieder richtig hart. Da darf man tatsächlich nicht allzu weit raus aus Berlin anscheinend, oder wir müssen die Brandenburger noch mehr vom Bouldern überzeugen.
Ich glaube eher, das ist was, was auch wieder mit dem Thema Erfahrung zu tun hat. Viele überschätzen ihren Einzugskreis. Ich meine, wir sind ja schon lange irgendwie unterwegs, was bedeutet, wir sprechen auch mit vielen Menschen. Und wenn ich dann halt so Ideen höre, dass man irgendwie einen Einzugskreis mit bis zu einer Stunde Fahrzeit zieht, dann ist das einfach zu viel Optimismus. Und da sind einfach für mich schon auch Entscheidungen getroffen worden, wo Hallen eröffnet werden, wo ich mich schon frage, wie soll das denn bitte funktionieren? Also da war einfach viel zu viel Optimismus am Start, wie weit jemand bereit ist, Dienstagabend nach der Arbeit noch in eine Boulderhalle zu fahren.
Ja, verstehe. Was sagst du nochmal zu diesem Thema, was ich am Anfang erwähnt hatte, also das kleine, einzeln geführte Hallen vielleicht gar keine Chance mehr haben gegen die Boulderhallenketten? Also werden wir es in Zukunft auch nochmal erleben oder mehr erleben, dass vielleicht Einzelhallen aufgekauft werden von einer Kette oder dass auch die kleinen Hallen verdrängt werden?
Ist die Frage. Also ich glaube, man muss hier erstmal unterscheiden zwischen kleinen Hallen und zwischen einzelbetriebenen Hallen.
Die nicht klein sein müssen, sondern auch groß sein können.
Ja, genau. Also ich glaube, dass so diese kleine, auf eine spezielle Zielgruppe ausgerichtete Anlage, die wird es immer geben. Weil ich als Beispiel, wenn ich jetzt eine Anlage habe, die unter 1000 Quadratmeter Größe hat, also schon wirklich eine kleine Halle, wo ich am Tag 50, 60, 80 Leute brauche, die da Eintritt zahlen, die finde ich halt deutlich leichter, diese 50, 60, 80 Leute in einer vernünftig großen Region. Da ist es relativ egal, ob da irgendwo noch so eine große Anlage wie jetzt ein Element, eine Boulderwelt, ein Urban Apes irgendwo in der Nähe existiert, weil diese 50, 60, 80 Leute, die zu mir kommen, die schätzen irgendwas ganz speziell, dass da halt einfach eine andere Atmosphäre, eine persönlichere Atmosphäre herrscht. Vielleicht ist es ja auch so, dass so eine Anlage sagt, wir wollen so dieses, ich sag mal, übertrieben, dieses moderne Rumgehüpfe nicht bei uns, wird halt mehr an Leisten geklettert. Dafür findest du immer deinen Markt und deine Zielgruppe. Problematischer wird es dann, glaube ich, wenn du eine Anlage hast, die auch relativ groß ist, 2.500 Quadratmeter, und die dann eigentlich auf einem genau gleichen Kostenlevel agiert, wie eben eine Anlage von halt einem Betreiber, wie wir es sind, mit mehreren Anlagen. Und du konkurrierst halt dann, also du musst die gleichen Kosten einspielen, du hast aber nicht die gleiche Manpower dahinter, du hast nicht das gleiche Team dahinter, und das wird schon schwieriger werden die nächsten Jahre.
Also höre ich daraus, die einzelnen Hallen müssen sich mehr spezialisieren, um sich halten zu können.
Ich glaube, Spezialisierung ist auf alle Fälle ein Thema, was eine Abgrenzung dann halt hat, wo ich wiederum mir so meine eigene Nische im Markt schaffe.
Okay, was sind für dich gute Wege, sich zu spezialisieren? In welche Bereiche könnte man da reingehen?
So Leistungsspitze, also mich speziell an die Menschen zu richten, die so in den oberen Schwierigkeiten klettern. Die werden in den großen Anlagen auch mit bedient, natürlich. Aber wir als große Betreiber müssen ja auch schauen, dass wir alle Menschen irgendwie glücklich machen, die zu uns kommen. Was wiederum bedeutet, dass jetzt, also als Beispiel, wenn wir halt einen Sektor Wand umschrauben, dann werden da ganz leichte Routen geschraubt, es werden ein paar mittlere und es werden auch ein paar ganz schwere geschraubt. Ein, zwei Routen pro Halle. Was wiederum der Gruppe an Schwerkletternden vielleicht aber gar nicht ausreicht, weil die würden sich wünschen, dass sie halt pro Woche nicht nur ein oder zwei ganz schwere Boote bekommen, sondern vielleicht vier. Das können wir als großer Betreiber, der alles so ein bisschen glücklich machen muss, einfach nicht leisten. Eine kleine Anlage kann aber sich dahingehend zum Beispiel spezialisieren, dass sie sagt, ich brauche ja nicht die mehreren hundert Eintritte pro Tag, sondern mir reichen eben, was ich vorhin mal sagte, 50, 60 Eintritte. Und deswegen will ich genau die 50, 60 Leute abholen, die nur die schweren Sachen klettern wollen und richte mich dort so darauf ein. Ein anderes Thema ist halt Kinder, dass ich vielleicht mich darauf spezialisiere, weil da gibt es durchaus ja auch eine gewisse Nachfrage nach so Kindergruppen, Kinderkursen und meine Anlage mehr dahin schiebe und sage, der Erwachsenensport ist, ich will nicht gleichzeitig Kinder und Erwachsene in meiner Anlage glücklich machen, weil ich die Fläche nicht habe. Das Thema Kinder, das ist was mir mehr liegt. Und ich richte mich mehr darauf aus, dass ich möglichst viele Kindergruppen hier in der Halle habe, dass ich ein Trainerteam, ein Konzept aufbaue, was halt speziell nur auf Kinder ausgerichtet ist. Da muss jeder dann für sich ein bisschen überlegen, in meiner Region, in der ich bin, finde ich in so einer Zielgruppe ausreichend Menschen, die halt mit so einem spezialisierten Angebot sind. Und da glaube ich, dass um den Bogen mal zurückzubekommen, dass in den ganz, ganz großen Städten, dass ich dort durchaus solche Gruppen finde.
Okay, also das war es dann zu dem Thema, werden die kleinen Einzelhallen verdrängt? Wie siehst du das? Also muss nicht sein, wenn eine sinnvolle Spezialisierung stattfindet. Zumindest kannst du dir das so vorstellen.
Vielleicht sagen wir mal noch was zu dem Thema Verdrängung.
Ja.
Im Übrigen finde ich auch, dass das Thema verdrängt vielleicht auch ein bisschen zu negativ behaftet ist. Es gibt ja durchaus auch Hallenbetreiber, die sich halt entscheiden, zu sagen, ich habe das jetzt 10 Jahre gemacht und ich möchte mal noch irgendwas anderes tun. Also da gibt es ja durchaus auch andere Betreiber, die dann bereitstehen und sagen, okay, dann lass uns sprechen, dass wir deine Anlage übernehmen. Also nicht, dass wir dich aus dem Markt drängen, aber dass wir dir einen Kaufpreis bieten und sagen, wir übernehmen deine Anlage und du mit dem Kapital dann den Schritt umgehst oder umsetzt, den du jetzt gehen möchtest, nochmal was Neues an einem anderen Ort machen oder hast du die Branche auch ein bisschen satt und möchtest doch nochmal ganz in was anderes machen. Also mir fallen jetzt wenig Beispiele ein, bis eigentlich gar keins, wo tatsächlich das mal genau so passiert ist, dass jemand explizit aufgegeben hat, weil rundherum 1, 2, 3, 4, 5 große Hallen entstanden sind und dort keine Kunden mehr gekommen sind. Also die Standorte, die in den letzten Jahren irgendwo aufgegeben wurden, glaube ich, eher aufgegeben, weil sich Leute entschieden haben, dass sie nochmal was anderes machen möchten. Und andere Anlagen, die ganz aus dem Markt gegangen sind, sind aber auch oft Anlagen gewesen, was wir vorhin schon mal hatten, die teilweise mit ein bisschen viel Optimismus irgendwo errichtet wurden und wo die Hoffnung da war, dass man halt in dem kleinen Ort irgendwo ganz viele Menschen findet, die auch bouldern kommen wollen und sich dann ein paar Jahre später die Realität eingestellt hat, dass das gar nicht so passiert. Das ist aber nicht den anderen großen Betreibern zuzuschreiben, dass man damit jemanden am Stadtrand aus dem Markt gedrängt hat, sondern das sind oft auch so ein bisschen eigene Gründe, warum der Standort einfach halt nicht gepasst hat.
Eine Frage noch zu euch als Element Hallen. Was sind denn eure weiteren Pläne? Du hast gerade schon erzählt, gerade eine neue Halle in Köln eröffnet. Was können wir noch erwarten?
Also da gibt es natürlich Dinge, die in der Überlegung sind, die ich jetzt nicht unbedingt ganz öffentlich teilen möchte. Also wir werden uns mit Element natürlich auch schauen, wie wir uns weiter irgendwo verbreiten können. Also wie wir neue Standorte, die wir spannend finden, in den nächsten Jahren angehen. Das ist so ein Dauerthema. Was halt definitiv halt nächstes Jahr kommen oder nächstes Jahr dann losgehen wird, ist, dass wir, auch das ist ja schon komplett veröffentlicht und ich denke, die meisten wissen das auch, dass in Köln auf der anderen Rheinseite in Deutz wir eine andere Anlage oder eine weitere Anlage errichten werden, also ein zweites Element nach Köln kommt. Mhm. Darüber hinaus gibt es für ein Element jetzt keine konkreten neuen Standorte, die irgendwie anzukündigen werden, aber das will ich und hoffentlich muss ich auch nicht ausschließen, dass es da weitere geben wird in den nächsten Jahren.
Okay, und zu guter Letzt noch eine Frage zur Techniker Boulder Bundesliga. Du bist ja hier gerade zu Gast bei uns im Techniker Boulder Bundesliga Podcast und die Bundesliga war auch schon oft zu Gast in einer Element Boulder Halle. Welche Bedeutung hat dieses Event für euch als Hallenbetreiber?
Für uns mittlerweile eigentlich eine größere Bedeutung. Es geht ja auch immer für uns ein Stück weit um das Thema Bekanntheit. Und wir steigern natürlich die Bekanntheit von Element ein ganzes Stück, wenn wir Menschen aus ganz Deutschland dazu bringen, uns mal zu besuchen. Was so einfach natürlich nicht funktionieren würde. Also wie jetzt mit dem aktuellen Spielort in Essen. Es ist, glaube ich, relativ unwahrscheinlich, dass jemand aus Berlin, Frankfurt, München sagt, hey, wir fahren mal nach Essen in das Element, um uns das mal anzugucken. Und durch die Boulder Bundesliga passiert aber genau das, dass Menschen zu Element kommen. Und wenn wir dann später vielleicht doch mal auch in die jeweilige Stadt gehen, dann existiert da schon eine konkrete Vorstellung, wie eine Element-Bodes-Anlage eigentlich aussieht. Und hoffentlich, die meisten fanden das dann auch gut, weil sie an dem Bundesliga-Spieltag bei uns wahrgenommen haben und freuen sich darauf, dass wir jetzt in ihrer Stadt auch so einen Standort haben werden. Das ist so in die Zukunft gedacht, für uns ein wichtiger Punkt. Und aktuell ist es natürlich, dass wir sehen uns ja als Teil der Boulder-Szene. Und die Boulder Bundesliga ist mittlerweile, denke ich, auch ein sehr etablierter Teil der Boulder-Szene. Und da wollen wir natürlich auch gern mit dabei sein.
Okay, und dann freuen wir uns als Techniker Boulder Bundesliga bei euch mal wieder zu Gast zu sein, freuen uns auf einen schönen Spieltag und wünschen natürlich auch allen viel Spaß, die dorthin kommen.
Das wünsche ich auch.
Danke dir, Tom.
Gerne.
Das war's für diese Folge im Techniker Boulder Bundesliga Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke an meine Gäste Vanessa Wildmann und Tom Petzold. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Spieltag in Essen und wir hören uns wieder zur nächsten Folge im Techniker Boulder Bundesliga Podcast. Dann geht's in die Prisma Boulder Halle in Wuppertal.